Die Frage ist halt der Hammer, weil danach kam, sag ich mal, kurz nach meinem 15-jährigen Ich, also als ich dann angefangen habe zu studieren, kam der Reality-Check, dass es nämlich alles gar nicht so war, wie ich mit 15 dachte.
Hallo und herzlich willkommen zu Bummzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Vincent Golli. Vincent kommt musikalisch aus einer ganz anderen Ecke als ich. Bekannt ist er für seine Gospel-Chops. Wie es dazu kam, ist dafür umso interessanter, finde ich. Also, viel Spaß.
Bumm, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matz. Unterstützt von Tama.
Moin Vincent.
Moin Sascha.
Ja, Samstag waren wir in der gleichen Stadt, aber wir haben es nicht geschafft, weil du hast gespielt, ich habe gespielt und dann war es einfach zu spät.
Ja, aber ich freue mich trotzdem total, dass du mich eingeladen hast und dass wir in Kontakt sind. Also demnächst, wenn du in Hamburg bist oder wenn ich mal, dann
ja,
schaffen wir das.
In Vienna. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, du warst so ein Kandidat, du standst jetzt schon so lange bei mir auf der Liste und wir haben uns ja auch schon kennengelernt und so, wir haben uns beim Tama-Geburtstag gesehen. Ich meine, da hattest du gewaltig zu tun, ich musste nur rumrennen und Leute voll labern und das kann ich ja gut, das macht mir nichts aus.
Nice.
Genau, und dann dachte ich mal so, Mensch, ja, und jetzt hat's endlich mal geklappt, kurz vor Weihnachten. Voll schön, ja, freut mich wirklich.
Das war echt auch toll, als wir uns da kurz gesehen hatten. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das war ja dieses True-Touch-Training Camp in diesem Zelt. Ich war wirklich völlig unter Strom und ich habe dich auch so schnell gar nicht erkannt, als du dann da rumliefst. Und dann im Nachhinein ist es mir klar geworden und da war es mir total unangenehm.
Das war total in Ordnung.
Umso schöner finde ich, dass wir jetzt zusammenfinden und geil, perfekt.
Ja, voll. Na, doch, ein bisschen aufgeregt war ich an dem Tag, weil da hatte ich ja Simon Phillips im Podcast, unter anderem.
Wahnsinn.
Und dann so einmal wegen Englisch und einmal eben auch, weil einfach Simon Phillips, also wirklich so, da kann ich mich daran erinnern, wie wir als Familie in so einem alten Van nach Polen in Urlaub gefahren sind und immer diese Toto Live-Platte gehört haben und unser Vater hat immer gesagt, oh hier, guck mal, Simon Phillips, guck mal, was der da spielt, boah, ist das geil, boah, ist das super.
Ja.
Da musste ich halt dann halt die ganze Zeit dran denken, das war irgendwie total Magic.
Ja, ey, das war auch tatsächlich der Tag, wo ich Simon das erste Mal persönlich kennengelernt habe. Was für eine inspirierende Person. Also ich war
was für ein Wahnsinnstyp.
Wow.
Der so ein kleiner, lustiger Engländer, der so, so entspannt und so gut drauf war und dann setzte sich dahin und zockt und macht, ey, was für ein routinierter, aufregender, positiver, guter Typ, ey.
Wahnsinn, habe ich genau so empfunden, ne?
Ja.
Der hat so eine Energie gehabt, der hat den kompletten Raum verändert in dem Moment.
Ja.
Also er hat mich begrüßt, hat mir ganz respektvoll in die Augen geschaut und ich dachte nur, boah, was für ein, also natürlich Schlagzeuger, Legende, Ikone, aber dann einfach auch so ein kraftvoller Mensch. Also ich war wirklich, ich war hin und weg, tolles Erlebnis.
Ja, ging mir wirklich haargenau so und ich war echt so ein bisschen so auch, da war ich wirklich aufgeregt auch, weil sogar, hey, gleich kommt er so, muss ich mein bestes Englisch rauskramen.
Ja, sehr gut.
Ja, voll gut. Ja, das war aber nur ganz kurz. Der war, glaube ich, eine Viertelstunde oder 20 Minuten bei mir. Der war dann selbst ein bisschen verwundert, dass schon vorbei war. Der hätte immer weiter erzählen können. Aber wir haben jetzt heute richtig viel Zeit und das finde ich richtig schön, das finde ich richtig gut. Ich habe eine alte Homepage von dir gefunden, da warst du 15.
Das ist echt, und das ist legendär. Ich probiere dieses Ding schon seit, ich glaube...
Finde ich jetzt schon legendär.
Ich probiere es mittlerweile, glaube ich, seit 5 Jahren löschen zu lassen und es klappt nicht. Damals habe ich diese Homepage über, ich glaube, Homepage-Baukasten, das hat auch so einen Zusatz noch, DBTL.
Genau. Ja.
Die habe ich mir damals mal gebaut und diesen Host gibt es gar nicht mehr. Aber diese Seite ist irgendwie noch online und ich habe die jetzt schon ein paar Mal kontaktiert, weil also du bist nicht der Erste, der mich drauf anspricht. Das ist einfach immer wieder Thema. Und ich kriege sie nicht runter.
Man gibt deinen Namen ein und das ist einer der ersten Suchanzeigen. Also es ist einer der ersten Suchergebnisse. Das ist.
Ich merke gerade, ich habe doch eine Übersteuerung. Warte, sorry, ich bin gerade kurz abgelegt. Input-Level, ich stelle mich mal ein bisschen runter.
Kein Problem.
Ja. So, weil ich nehme mich heute ganz unprofessionell über so einen Zoom H1-Recorder auf.
Ach, die Dinger sind unkaputtbar.
Ja, den kann man auch so parallel als Interface nämlich benutzen.
Ja, ist doch geil.
Habe ich es ein bisschen defensiver gegaint. So.
Ja. Das passt schon.
Genau, weil ich sitze nicht wie du so schön im Proberaum hier oder in deinem Studio. Weiß ich gar nicht genau, bist du im Studio oder
naja,
im Proberaum?
Naja, ich nenne es liebevoll Hobbykeller.
Geil.
Also das ist bei mir zu Hause in Wien, Doppelhaushälfte. Und da habe ich mir halt so ein Kellerabteil, hab ich mir für mich gegriffen. Da steht halt ein Klavier und ein paar Gitarrenverstärker und ein Schlagzeug und eben meine Podcast-Ecke auch.
Ey, total geil. Genau, und ich bin jetzt am Schreibtisch und habe meine Mikrofone natürlich alle bei mir im Studio / Schlagzeug-Proberaum.
Ja.
Übelkeller
ja.
ist eigentlich gut. Bei mir ist eigentlich eine üble Gefängniszelle. Ich habe nämlich eine ehemalige Ausnüchterungszelle in einem ehemaligen Polizeirevier in Hamburg-Moorfleet. Das ist sowas von am Arsch der Heide, aber total
krass.
Geil. Nur da habe ich halt mein Zeug und nicht hier.
Ja, du. Das, also über Kopfhörer klingst du schon mal super.
Perfekt. Nee, das ist doch optimal.
Sehr gut. Also du hast die Seite gebaut, als du 15 warst. War das 2008? Kommt das hin?
Das kommt ziemlich gut hin. Da stimmt, ja. Da sind auch ein paar Termine drauf noch von meiner ersten Schülerband und von auch dem ersten Gospelchor, mit dem ich gespielt habe, glaube ich. Also da das war eine gute Zeit.
Mal davon abgesehen, dass diese Homepage nicht mehr zeitgemäß ist, ist es aber interessant, also fand ich es auch beeindruckend, was da schon alles steht und was du schon alles gemacht hast. Leider, also die Videos konnte man sich leider nicht mehr angucken, das ist ein Clipfish-Link, also wenn
geil.
Man drauf tritt, dann kommt man zu RTL Plus, aber die Videos sind da nicht mehr.
Geil.
Aber ich fand es auch so geil, weil man ist so, das ist, auf die Homepage zu gehen, ist wie eine Zeitreise, weil irgendwie, jeder hatte mal so eine Homepage und jeder hat mal da rumgebastelt und nur von den allermeisten gibt es sowas halt nicht mehr. Und ich habe mich total gefreut, als ich das gesehen habe. Und jetzt gar nicht, also ich verstehe, dass du das löschen möchtest, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Für mich war es aber total toll, das zu sehen, weil ich so irgendwie in dein 15-jähriges Ich einmal kurz reintauchen konnte.
Ja. Du weißt sowas, jetzt wo du das sagst, ich meine, ich habe es ja probiert, also einfach, weil ich dachte, ja. dass es ein bisschen unprofessionell ist, aber dann auf der anderen Seite, weißt du was, komm, die Leute, die sich das angucken, wie du es gerade schon auch sagst, die haben da eigentlich Verständnis für, komm, dann lass es doch auch einfach da.
Total. Ja, total, richtig super. Also, versetzen wir uns mal in dein 15-jähriges Ich. Du hast gemeint, du hast Schülerband, da sind so Jazz-Sachen auch so aufgelistet und so. Wie war da gerade dein, wo standest du gerade? Warst Schüler, klar, Schülerbands. Auf was für einer Schule warst du? Und was hat Schlagzeug und Spielen und Musik für dich in deinem Leben für Raum eingenommen? Und wo wolltest du hin damit?
Die Frage ist halt der Hammer, weil danach kam, sag ich mal, kurz nach meinem 15-jährigen Ich, also als ich dann angefangen habe zu studieren, kam der Reality-Check, dass es nämlich alles gar nicht so war, wie ich mit 15 dachte. Aber mit 15 dachte ich, dass ich ein fantastischer Schlagzeuger bin. Und ich habe mich für, glaube ich, relativ gut gehalten und gedacht, ja, hier so in Bremerhaven, also meine Heimatstadt in meinem Umfeld hier, kenne ich jetzt schon einige Leute, ich bin mit diesem Gospelchor unterwegs, ich glaube, in dem Jahr so 80 oder 90 Auftritte insgesamt.
Wow.
Also dabei war viel tatsächlich, weil gerade der Gospelchor, mit dem ich da gespielt habe, die Press and Preachers, hatten kurz davor eine relativ große Fernsehproduktion. Ich glaube, das war im ZDF dieser Grand Prix der Chöre. Und dann waren wir im Bremerhavener Umland einfach super viel engagiert in der Phase. Und da habe ich echt viel gespielt. Das war total krass für mich. Also da war für mich klar, dass ich diesen Lifestyle durch die Gegend fahren und Schlagzeug spielen und Berufsmusiker werden, das hat sich für mich total manifestiert in meinem 15-jährigen Ich. Und das wollte ich unbedingt machen. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich wusste, ist, dass ich eigentlich gar nicht so gut Schlagzeug spiele und überhaupt keine Ahnung habe, was da überhaupt alles noch dazugehört. Und das kam dann ein paar Jahre später alles auf mich zu, die Konfrontation mit der Realität.
Ja, krass, okay. Aber es ist ja immer so, wie gut man ist und wie gut man Schlagzeug spielt, das ist ja immer, es ist ja immer so eine Sache, ne? Weil da habe ich auch schon so viele interessante Gespräche gehabt, halt mit SchlagzeugerInnen, die halt, für die ist halt, sind sie gut, wenn sie 8 Stunden am Tag üben und die Stickhaltung und die Technik so absolut perfektionieren und wenn man alles kann und wenn man jeden Stil auf Abruf kann und so, also halt wirklich so studierter Schlagzeuger ist. Und da gibt's halt die Schlagzeuger, die sagen so, ja, ich spiele in einer erfolgreichen Rockband und macht der 1, 2, 3, 4 und das kann ich gut und also für mich reicht das. So, und das ist halt immer das Ding, wie man das für sich sieht und wie man sich da selber einordnet.
Ja, absolut. Boah, aber das finde ich, findet schon auf einer Ebene später nochmal statt. Also, was du gerade sagst, das spricht mir auch so aus der Seele, weil, ich meine, wen hört man denn lieber? Einen, sag ich mal, einen Schlagzeuger, der keine Fehler spielt und der halt alles nach Lehrbuch, klingt so wie schon mal gehört. Oder du hörst jemanden, der Charakter hat, der eine Kante hat, der eine eigene, also ich finde dann einfach, gerade wenn man Platten hört, finde ich es total spannend, die Imperfections zu hören und Menschen, die einfach ihre Seele in diese Aufnahme geben und du spürst was und was kommt bei dir an. Und das muss nicht technisch perfekt sein, im Gegenteil. Das ist meistens eigentlich gerade dann geil, wenn es irgendwo ein bisschen Kante hat. So.
Und, absolut. Also, da braucht man nur an Nirvana zu denken, was das für einen Impact hatte, als das kam. Und das ist ja nur wirklich nicht perfekt. Nee, und das ist ja nur wirklich, also Dave Grohl ist ja technisch nur wirklich, der macht ja sehr viel falsch, in Anführungszeichen.
Ja, aber da ist so viel Seele drin.
Ja, und das macht es halt aber auch so geil. So. Ja,
absolut,
genau.
Absolut. Aber das finde ich ist nochmal eine, es kommt noch quasi eine Haltestelle später. Ich habe zu der Zeit, war ich halt einfach eine faule Socke. Ne? Ich habe, ich wünsch mir so diese Zeit zurück, weil ich hatte die besten Ausgangsvoraussetzungen, die man sich vorstellen konnte. Ich konnte in meinem Elternhaus üben, mit ein bisschen auf den Nachbarn Rücksicht nehmen, aber im Kern, also weißt du, jetzt muss ich mit dem Fahrrad 40 Minuten 13 Kilometer zu meinem Proberaum fahren, um überhaupt Schlagzeug zu spielen. Da konnte ich einfach in meinem Kinderzimmer Schlagzeug spielen. Das war so einfach und so naheliegend. Und trotzdem war ich so eine faule Socke und habe kaum geübt. Und mein Horizont war so beschränkt. Also ich kannte, da kam ja so, YouTube war da schon so ein Ding. Also ich kannte dann auch schon ein paar der krassen SchlagzeugerInnen so. Aber eigentlich im Kern war ich in meinem, also mit meinem Horizont in Bremerhaven steckte ich noch fest. Ich hatte noch nicht so viel Ahnung. Ich habe noch nicht so viel von der Welt gesehen. Ich hatte einfach, man muss es ganz ehrlich sagen, ich hatte einfach überhaupt keinen Peil. Und
aber mit 15, wer hat mit 15 schon Peil, ehrlich gesagt? Ja, also du konntest ja offensichtlich irgendwie auf irgendeine Art Schlagzeug spielen und hattest ja auch Projekte so. Und da kann man mit 15 schon mal ein bisschen größenwahnsinnig werden, finde ich.
Genau, also ich
gehört ja auch dazu.
Genau, also und das war für mich in Bremerhaven total schwierig, weil ich da, ich glaube, mit 14 hatte mein damaliger Schlagzeuglehrer dann gesagt, dass er mir gar nicht mehr so viel beibringen kann und ob ich mich vielleicht mal für so ein Vorstudium in Bremen dann bewerben wolle, das wäre für mich vielleicht eine ganz sinnvolle Sache. Also gerade so in dieser Phase mit 15 rum, sag ich mal, hab ich in Bremerhaven, bin ich schon relativ weit gekommen. Und dann wurde es auf jeden Fall Zeit für den nächsten Schritt und der war utterly needed. Das hat mich dann ganz schön umgehauen, es war dann, ich glaube, 4 Jahre später mit 19 habe ich mein Musikstudium in Osnabrück dann angefangen und da kam dann der echte Reality-Check. Da habe ich dann mal wirklich gemerkt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man eigentlich übt und das war so eine wertvolle Erfahrung, einfach total toll. Also für mich war es ganz, ganz wichtig, irgendwann mein 15-jähriges Ich zurückzulassen und mich einmal weiterzuentwickeln. Das war wichtig.
Ja, krass, verstehe. Lass uns mal noch weiter zurückgehen. Bremerhaven, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann bist du 10 Jahre jünger als ich, dann bist du Baujahr 93.
Exakt.
Ja. Yeah. Bam. Wie bist du aufgewachsen und wie bist du zum Schlagzeugspielen gekommen?
Ich bin super ganz behütet und ganz toll groß geworden in einer Neubausiedlung Eckernfeld, Bremerhaven, Speckenbüttel, Eckernfeld, Lehe. Also Bremerhaven ist schon raues Pflaster, aber da gab es diese eine Siedlung und die war irgendwie heile Welt und da bin ich groß geworden. Mit 7 okay. Jahren hat mich meine Mutter dann zur musikalischen Früherziehung, dann habe ich erst mit Bongos angefangen, dann kam der Übergang zum Schlagzeug da habe ich, glaube ich, so eine VHS-Kassette von einem Phil Collins Live-Show rauf und runter geguckt. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Show gesehen habe. Die ist so ganz, ist ein ganz bekanntes Konzert. Ich glaube, das müsste 93 oder 92 gewesen sein. Berlin, Wuhlheide, Phil Collins, eine Monsterproduktion. Ich erinnere mich noch an dieses Riesenschlagzeug von Chester Thompson und was der da alles aufgebaut hatte. Und dieses Konzert, das habe ich komplett ein- und ausgeatmet. So, ich glaube, ich konnte das irgendwann auswendig. Und das würde ich sagen, war so eine Inspiration, wo ich also ich habe diese Bilder einfach so aufgesaugt, wie das aussieht, ne, also diese beleuchtete Bühne, dann der Blick ins Publikum, in dieses Menschenmeer und dann aber diese wahnsinnig professionellen, tollen Musiker, die ihre Instrumente so gut beherrschen und dann die gesamte Stimmung einfach, das hat mich, das fand ich so toll, das hat mich richtig angezündet. Na, wollte ich Schlagzeug spielen.
Geil.
Und ich, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mit 6 oder mit 7 Jahren in dieser musikalischen Früherziehung in dieser Bonko-Gruppe war, aber so dann ungefähr mit 8 Jahren habe ich auf jeden Fall Schlagzeug gespielt. Und auch da die beste Ausgangsvoraussetzung. Ich habe zu Weihnachten ein Drumset bekommen, was dann schon aufgebaut unterm Weihnachtsbaum stand. Und ich konnte dann damit also wirklich, wenn ich daran zurückdenke, was das für eine unfassbar tolle Ausgangssituation ist. Also mir wurde da echt von meinen Eltern so viel, also so viel Liebe und so viel Unterstützung zuteil. Das ist eigentlich...
Das ist toll. Voll schön zu hören. Also du hast dir mit 8 Jahren dann ein Schlagzeug zu Weihnachten gewünscht, oder wie?
Genau, und das hat auch geklappt. Also es war natürlich ein ganz basic Anfängerset, aber ja, also ich hatte einfach großartige Ausgangsvoraussetzungen. Ich konnte sofort starten.
Und beschreib mal das Gefühl, als du dann unter den Weihnachtsbaum geguckt hast und da stand dann Schlagzeug. Was hat das gemacht mit
das
dir?
Das war natürlich total geil. Ne? Also es war für die Familie, glaube ich, dann erstmal relativ laut. Nee, aber ich glaube, an dem Abend an sich habe ich dann nicht da drauf oder zumindest nicht viel da drauf gespielt. Aber das ist natürlich geil. Ne? Also es stand ja nicht wirklich unter dem Weihnachtsbaum, sondern eher daneben.
Ja, klar.
Aber ja, das war, ich glaube, es gibt auch noch ein Foto davon, das ist wirklich ein toller Moment
süß,
gewesen.
Ach, cool.
Das Set habe ich übrigens auch immer noch. Das steht auch immer noch in meinem Kinderzimmer, in meinem Elternhaus. Das ist echt cool.
Ach, geil. Ach, das ist ja super. Cool, schön. Ja, aus meinem ersten Set, das war ein Sonor Force 2000, da habe ich mir aus der Snare habe ich mir eine Küchenlampe gebaut.
Geil.
Das ist ganz geil.
Du, ja, vielleicht kommt das auf meine Snare auch noch zu. Das,
ja, sehr gut. Macht auf jeden Fall was her. Und du hast dann, genau, musikalische Früherziehung und dann Schlagzeugunterricht. Und wie lief der Schlagzeugunterricht ab? Das finde ich immer total interessant, weil ganz oft so der Klassiker ist eigentlich, da muss das Kind erstmal Blockflöte spielen. X Jahre und dann kommt die kleine Trommel dran. Und wenn man Glück hat, darf man in den letzten 5 Minuten der Unterrichtsstunde sich auch mal ans große Schlagzeug setzen. Wie war das bei dir?
Und das war glücklicherweise bei mir auch total andersrum. Grüße gehen raus an Volker, in Anführungsstrichen Bob Renner. Bob Renner war mein erster Schlagzeuglehrer. Der hat das total total cool gemacht und ich hatte aber so einen Kleingruppenunterricht. Also zusammen mit, also es war eine Zweiergruppe. Ich habe zusammen mit einem anderen Schlagzeuger angefangen. Der hieß witzigerweise auch Vincent. Also wir waren die beiden Vincents.
Lustig.
Doch, das war echt total cool.
Cool.
Und er war ein ganz anderer Typ als ich. Und das war total interessant. Vincent Völmle, mit dem ich gemeinsam angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, der hat immer nach Noten gespielt und hat die Noten gelesen. Und ich habe immer eine Runde gewartet und zugehört, was die beiden gespielt haben. Und dann habe ich so getan, als würde ich Noten lesen. Aber ich habe natürlich überhaupt nicht Noten gelesen. Ich habe das dann immer nachgespielt, was ich gehört habe. Was dazu führte, dass ich irgendwann überhaupt nicht Noten lesen konnte, aber relativ gut schon nach Gehör spielen konnte. Und wir haben direkt am Drumset angefangen. Also ich erinnere mich, wie hieß denn dieses erste Buch noch? Das ist so ein ganz bekanntes gelbes Schlagzeugbuch mit einem viel zu großen Sonor-Kit da vorne drauf. Dirk.
Ja, ey, warte.
Von wem ist denn das noch?
So viel Zeit.
Modern
viel Zeit,
Drumming Zeit. Heißt das, glaube ich.
Ja, warte mal. Ich habe das doch hier. So viel Zeit. Ich laufe hektisch durch. Hä, wo habe ich denn das? Ich habe das doch hier. Ah ja, warte, hier. So. Haha.
Du ahnst es nicht, genau das ist das Gerät. Ja, Hammer. Modern Drumming. Ich glaube Basics, genau. Ich glaube mit dem, das ist ein schwarzes Kit oder ist das so Bordeaux-farbenrot? Ich kann es nicht so gut erkennen gerade.
Das ist so Bordeaux-rot, aber geht so ins Dunkle über.
Nee, aber dann, also bei mir war auf jeden Fall ein schwarzes Drumset drauf. Aber
okay, dann ist es vielleicht eine Überarbeitung hier. Dieter Stein heißt der Autor.
Dieter Stein, genau, das war das. Und da weiß ich noch, Track 1, Wild Rocking oder so. Das war dann so, waren so die ersten Sachen, die ich da gespielt habe. Das war echt total
geil.
Cool. Nee, und damit ging's los.
Aber das ist ein tolles Buch, muss man sagen. Das ist echt gut.
Ich habe das ewig nicht mehr aufgeblättert. Also ich müsste da jetzt mal reinschauen, um das nochmal mit ein bisschen mehr Background-Knowledge vielleicht normal zu lesen. Aber genau, also so ging's los. Direkt am Drumset, direkt Grooves gespielt.
Stark.
Und auch voll immer gut. Direkt schon zu Musik. Also es führte tatsächlich sogar dazu, dass mein Wie ist er denn mit mir verwandt? Ich glaube, technisch gesehen ist das mein Großcousin gewesen. Der hatte in Bremerhaven eine relativ gut laufende Blues-Rock-Coverband mit dem Namen Porter Ricks, und der hat mich sofort mit auf die Bühne genommen. Da habe ich Mustang Sally, glaube ich, mitgespielt als meinen ersten Song. Da war ich 8 und habe gerade hab gerade ein
Nee.
halbes Jahr Schlagzeugunterricht gehabt, und dann durfte ich
Ja.
da für den Schlagzeuger, durfte ich für einen Song einspringen und Mustang Sally
Ist ja
trommeln.
geil.
Also das
Ey,
war eine
aber
geile
wie geil,
Erfahrung.
was für eine Hammeraktion. Das gibt's ja gar
Sowas
nicht,
von
ey.
cool. Es war wirklich der Wahnsinn
Mega.
für mich.
Ja. Ja, voll krass, voll schön, voll beeindruckend. Und auch, ey, auch voll gut zu hören, dass du so einen guten Lehrer hattest, der das auch gecheckt hat, wie man mit Kindern einfach ans Schlagzeugspiel rangeht. Freut mich total.
Ja, also ich habe das ganze technische Zeug, das kam dann einfach viel später, als ich mich wirklich angefangen habe, selbstständig dafür zu interessieren, und dann natürlich auch aus einer anderen Motivation, ne? Dann stößt du irgendwo an dein technisches Limit und möchtest dann vielleicht dich wirklich mal mit einem Paradiddle auseinandersetzen, hast aber ja eine
Ja.
ganz andere Motivation dazu, als wenn du das andersrum machst. Und
Ja.
also das war einfach, also pädagogisch war das super gut. Und ja, also ich kann einfach immer nur wieder betonen, wie dankbar ich eigentlich für meine Ausgangsvoraussetzung bin, weil der Start,
Ja,
den ich da
schön.
hinlegen durfte, der ist einfach, besser geht das eigentlich gar nicht.
Ja, voll gut. Aber wünschst du, so schön das war, wünschst du dir manchmal auch, dass du so das Technische, dass du da ein bisschen früher schon gerne dran gewesen wärst, dass er vielleicht dann doch noch mal ein bisschen das Technische dann, ja, weiß nicht, ob reingeprügelt das richtige Wort ist oder dich oder euch beiden Vinzenz dann da ein bisschen früher und mehr hingeführt hätte? Oder war es wirklich genauso cool, wie es war?
Also es gibt einen, sag ich mal, einen relativ großen Flaw in meiner Technik, auf den bin ich, als ich das ist jetzt auch schon ein paar Jahre wieder her, ne? Als ich vor ungefähr 5 Jahren dieses Analyzing Gospel Chops Video gemacht habe und alle meine Transkription da spielen wollte, da bin ich eigentlich das erste Mal auf eine technische Baustelle, auf eine, ich nenn's mal Schwäche jetzt, aufmerksam geworden, die ich aber jetzt auch nicht mehr beheben kann. Oder beziehungsweise mich dafür entschieden habe, sie nicht mehr zu beheben, sondern das jetzt so zu akzeptieren, wie es ist. Und da, glaube ich, hätte man ganz früh ansetzen können. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit einem Schüler selber jetzt machen würde, wenn der in meiner Situation wäre. Weil das ist,
Okay.
also ich spiele Heel Toe. Und ich bin einer der wenigen Schlagzeuger, der bei diesem Style, den ich spiele, überhaupt Heel Toe spielt. Also bei den ganzen Transkriptionsvideos ist ja diese moderne Slide-Technik auf dem Fußpedal hat sich irgendwie durchgesetzt für diese ganz schnellen Chop-Sachen. Und ich habe.
Du musst, okay, du musst jetzt mal die ganzen technischen Sachen
Ach
musst du jetzt mal
so.
erklären. Fangen wir mal bei Heel Toe an.
Alles klar. Also ich habe in meinem Schlagzeugunterricht in Bremerhaven, glaube ich, immer, weil ich relativ klein war und der Schlagzeughocker relativ hoch war und das eine 22er Bassdrum war, hing mein Bein immer so ein bisschen in der Luft. Und ich habe immer aus dem ganzen Bein gespielt, weil ich meinen Haken gar nicht auf den Boden bekommen habe. Und dann habe ich irgendwann in diesem Kontext von dem Unterricht, habe ich mal einen anderen Schüler an dem Drumset gesehen, und ich fand, dass der einen ganz tollen Bassdrum-Sound hat. Wahrscheinlich würde ich das im Nachhinein gar nicht mehr so sagen, aber der hat halt Heel Down gespielt. Der hat alles Heel Down gespielt. Also der war größer
Das
als
heißt,
ich.
die Ferse liegt auf der Fußmaschine auf
Liegt
und geht nicht hoch.
die Hacke liegt komplett
Die
auf der,
Hacke
und der
meine ich ja, die
spielt
Hacke,
den
ja.
gesamten Schlag aus dem Fußgelenk. Also hat
Okay.
dann immer nur, ja, den Fuß rauf und runter bewegt und dann
Ja.
eben mit der Ferse den Schlag ausgeführt. Zwar auch ein kräftiger
Ja.
Typ, der hatte auch viel Masse im Bein. Das macht ja eine Menge mit dem Bassdrum-Sound nochmal aus.
Allerdings.
Das fand ich dann irgendwie, das fand ich klang toll. Und dann habe ich das auch probiert zu lernen. Naja, und jetzt hatte ich dann, sag ich mal, in den Anfängen meines Schlagzeugspiels ja dann irgendwie diese beiden Techniken gesehen. Und habe das dann, ja, wahrscheinlich unterbewusst, ich habe mich nie wieder bewusst damit auseinandergesetzt, mit dieser Thematik, ne? Also als Kind speicherst du das dann ja vielleicht ab, packst das in irgendeine Schublade in deinem Gehirn und machst dir nie wieder Gedanken drüber eigentlich. Aber im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, habe ich unbewusst dann diese beiden Techniken irgendwie miteinander vermischt. Also
Okay,
auffliegende
verstehe.
Hacke und ja, also fliegende Hacke, weil ich einfach so klein war und mein Hocker so hoch hatte. Und was dann dabei rausgekommen ist, ist relativ intuitiv so eine Heel-Toe-Technik. Und ich habe nie meine Fußtechnik
Ja.
geübt, aber ich habe dann für schnellere Schläge scheinbar intuitiv diese beiden Sachen miteinander kombiniert. Und irgendwann hat mir jemand mal gesagt, ey, du spielst doch Heel-Toe. Dann wusste ich, dass es YouTube gibt, und habe mir auf YouTube mal ein bisschen angeguckt, was denn dieses Heel-Toe sein könnte. Und bin ich drauf
Ja.
gekommen, ach krass, so mache ich das ja. Ich hatte mir selber, glaube ich, so ein bisschen angewöhnt, dass mein Fuß noch von links nach rechts ein bisschen rumeiert. Also ich hatte noch so eine Seitwärtsbewegung drin, die jetzt nicht unbedingt effizient ist und der Bewegung nicht zuträglich ist. Die habe ich dann irgendwann rausgeschmissen, diese Seitwärtsbewegung. Aber dann hatte ich, sag ich mal, einen super easy Zugang zu Heel Toe. Und bin damit relativ weit gekommen und habe dann erst beim Spielen meiner ganzen Gospel-Shop-Transkription gemerkt, dass meine Helden eigentlich alle diese Slide-Technik spielen. Und als ich
Und jetzt
mich
erklär die Slide-Technik immer ganz genau.
Da hast du eigentlich die ganze Zeit, dass die Hacke nicht auf der Trittplatte auflegt, sondern dass du mit der Ferse einmal ungefähr in der Mitte von der Trittplatte einen Schlag ausführst und dann den Rebound des Fußpedals. Also ist jetzt ein bisschen fraglich, ob das aus der Feder kommt oder tatsächlich der Rebound vom Fell ist. Es ist ja meistens so eine Kombination, aber ich sage jetzt mal eher auf jeden Fall das Fußpedal, was zurückkommt, dass du den Fuß dann über die hochschnellende Trittplatte nach vorne slidest und den zweiten Schlag am oberen Ende der Trittplatte ausführst. Also ich sag jetzt mal, beides schon mit der Ferse gespielt, beides mit dem Hacken in der Luft, aber einmal Mitte des Fußpedals und einmal vorderer Teil des Fußpedals. Und wenn man richtig ausgecheckt ist, kriegt man da auch drei oder vier Schläge am Stück raus. Also wenn ich jetzt drei schnelle Schläge zum Beispiel mit dem rechten Fuß hintereinander spielen will, spiele ich quasi Heel Toe Toe. Also habe dann auch so einen Mini-Slide da irgendwie drin, aber also technisch gesehen spiele ich halt nicht diese Slide-Technik. Und da bin ich am Überlegen, ob das hilfreich gewesen wäre, meinem 9- oder 10-jährigen Ich da vielleicht zu sagen, ey, check doch mal vielleicht, was du da mit deinem Fuß machst. Weil diese Technik ist so fundamental anders als die Heel-Toe-Technik, dass da jetzt eine Umgewöhnung im Erwachsenenalter echt eine Challenge ist. Und ich habe es
Das wäre eine
probiert.
richtig krasse Challenge.
Also, als ich diese ganzen Transkriptionen dann fertig hatte in Corona und sich mein Plan da auch langsam festigte, also von da aus, als ich angefangen habe zu üben, in 8 Monaten dieses Wahnsinnsvideo zu drehen. Und ich wusste, ich habe jetzt 8 Monate Zeit, diese ganzen Transkriptionen auf Originaltempo zu kriegen, inklusive natürlich der schnellen Fußpatterns. Und dann mit dem Bewusstsein, dass die anderen Schlagzeuger, die ich transkribiert habe, also die Slide-Technik spielen, habe ich es einfach mal probiert. Ich habe so ein Hardcore eine Woche ernst gemeint probiert, meine Fußtechnik umzustellen. Der erste Tag war natürlich super painful. Ich dachte, ja, vielleicht wird der zweite Tag schon besser. Der zweite Tag war ungefähr noch schlimmer. Und irgendwann so Mitte der Woche habe ich dann entschieden, nee, komm, du kriegst das, du prügelst das mit Heel Toe durch. Und da erinnere ich mich an einige Transkriptionen, zum Beispiel so eine von Tony Taylor Jr. Ich glaube, das ist Transkription Nummer 45, wenn ich mich richtig erinnere. Die hat auf Tempo 110, irgendwas auf jeden Fall knapp über 100, vielleicht nicht ganz 110, aber vielleicht auch 110, irgendwie, aber Transkription Nummer 45 auf 32. Notenbasis, so eine Du-Du-Du-Du-Du-Du, wo dreimal ein Doppelschlag als 32. Note eben kommt, ne? So als Dreiergruppe. Und das ist so asozial schnell. Und das dann mit der Heel-Toe-Technik zu spielen, das hat mich wirklich vor eine Herausforderung gestellt. Da habe ich gedacht, okay, hier ist das Limit meiner Fußtechnik erreicht.
Na
Und
krass,
ich habe es
okay.
dann wirklich einfach mit super fleißigem Üben und ein bisschen Durchschummeln habe ich es irgendwann geschafft, das zu spielen. Aber das war echt noch vor der Recording-Session, war das, da habe ich gedacht, okay, das ist das Ding, hier ist mein technisches Limit. Da hätte man in ganz frühen Jahren also meiner Schlagzeugschule quasi eingreifen können und mir eine andere Fußtechnik mit deinen Worten jetzt reinprügeln oder überstülpen können. Wäre vielleicht gut gewesen, hat nicht stattgefunden, musste ich jetzt mal ein Workaround finden. Ja.
Ja, aber also das ist jetzt mal, also es ist natürlich keine Kleinigkeit, aber das ist, also ich verstehe, dass du das dem Lehrer nicht übel nimmst, dass er das nicht gemacht hat.
Natürlich nicht, weil wenn ich jetzt einen Schüler hätte, der in meiner Situation wäre, dann wäre ich doch happy, dass der Heel Toe spielt. Dann lasse ich das doch machen.
Okay, weiter. Schlagzeugunterricht. Wie lange hattest du denn Unterricht bei dem Lehrer? Und und wie lange hattest du auch mit dem anderen Vincent zusammen Unterricht?
Also ich glaube, der Gruppenunterricht, der war gar nicht so wahnsinnig lange. Der hat dann irgendwie nach 2 Jahren oder so aufgehört. Dann flog ich natürlich total auf, dass ich nicht Noten lesen kann. Das war echt schwierig.
Also wirklich?
Ja, klar.
Krass.
Nee,
Okay.
aber ich glaube, bis circa, bis ich 14 war, hatte ich dann Unterricht bei Bob Renner. Genau. Also müssten das jetzt circa 6 Jahre gewesen sein.
Ja, sag mal, und dann warst du mit 10, hattest du dann einen Einzelunterricht auf einmal und dann so wie? Spielen wir ja und wie? Gab es wirklich so diesen Moment, wo du aufgeflogen bist und wo dann der Lehrer dann gesagt hat, so wie? Das, aber du musst das ja, spiel mal.
Na, der
gab es das wirklich?
Ja, der hat das schon vorher geschnallt, dass ich nicht wirklich gut Noten lesen konnte. Aber genau, dann, aber das war auch nie so wichtig. Also ich glaube, ab dem Moment, wo ich dann Einzelunterricht hatte, haben wir das Heft eigentlich auch komplett zugelassen und ich habe immer nur mit ihm nach Gehör gespielt.
Ja, okay.
Also er hat mich da nicht probiert, in eine Richtung zu drücken, in die ich nicht jetzt natürlich mich sowieso entwickelt hätte. Also ich habe dann später schon ich habe dann irgendwann, glaube ich, ein Blasorchester von dieser Musikschule mitgespielt. Und da war es dann schon, da musste ich lesen. Da ging es nicht anders. Und das konnte ich wirklich überhaupt nicht. War aber ziemlich gut auf jeden Fall, das mal zu erfahren.
Ja, aber wenn es so funktioniert, dann ist doch gut. Weil ich weiß nicht, wie vielen Kindern, Jugendlichen, Menschen generell das Schlagzeugspielen vermiest wird, weil halt zu sehr aufs Technische geachtet wird und zu sehr, ja, wenn du keine Noten lesen kannst, dann kannst du kein Schlagzeug spielen. Ich glaube, das ist was ich schon für Geschichten gehört habe hier bei mir im Podcast von meinen GästInnen, da wird einem echt anders und da denke ich echt so, ey krass, dass du das durchgehalten hast als Kind, so viele Jahre eigentlich gar nicht. Also beim Unterricht eigentlich überhaupt keinen Spaß zu haben und dann aber trotzdem durchzuziehen, irgendwie mit 7, 8, 9, 10 Jahren, das finde ich wirklich krass, finde ich wirklich bewundernswert. Also allein das Beispiel, dass jemand 2 Jahre lang nur kleine Trommel spielen darf, so technische Sachen, nur Paradiddles, bevor man sich dann mal ans Schlagzeug setzen darf. Also da sagen doch 95% der Kinder sagen so, ja, also nach 2, 3 Stunden, nach 3, 4 Monaten sagen sie, ja, danke, macht mir keinen Spaß und tschüss, ich gehe lieber Fußball spielen.
Ja, absolut, absolut.
Ja.
Und ich meine, ich habe das, also gerade mit den, also jetzt auf Notenlesen, so also kleine Trommel ist ja vielleicht nochmal was anderes, aber gerade auf Notenlesen bezogen habe ich das eigentlich jetzt immer noch. Also ich bin unglaublich dankbar für den Skill, Chart readen zu können, mehr oder weniger. Also ich bin jetzt kein Big Band Profi, der das, also der Side readet wie Vinny Colaiuta oder so, da bin ich weit von entfernt. Mhm. Aber ich schreibe mir auf jeden Fall meine Charts immer selber. Und ich mache das ganz bewusst so, weil ich probiere, nur die notwendigsten Infos da reinzuschreiben. Also ich schreibe mir irgendwie meinen Groove auf, guck, dass ich die Zeilenumbrüche irgendwie gut schreibe, dass man, also dass auch nach Jahren, wo man diesen Chart geschrieben hat, das immer noch wiedererkennt. Aber vor allem, dass man relativ schnell erkennt in meinen Drumcharts, wo welcher Formteil ist und dass du nicht am Blatt kleben musst, wenn du diesen Chart spielst, damit ich nämlich, wenn ich jetzt weiß, okay, die nächsten 16 Takte sind irgendwie Fairs, ich muss wissen, in Takt 15 ist ein Kick und in Takt 16 ist irgendwie ein Stop vor dem Chorus oder so, jetzt als Beispiel, dann hole ich mir diese Information aus meinem Chart ab und danach habe ich 16 Takte Zeit, wo ich mit meinen Augen zum Bassisten gucken kann, zum Gitarristen gucken kann, zum Sänger gucken kann, bei der Musik sein kann. Weil ich habe das Gefühl, immer wenn man, also wenn du wirklich mit den Augen am Notentext klebst, dann verbraucht das ja bestimmt 30-40% deiner CPU. Und die möchte ich doch eigentlich haben, um Musik zu machen und nicht um Notentext zu lesen. Ja. Und das finde ich gerade jetzt bei Kindern, die anfangen Schlagzeug zu spielen, finde ich das total krass, wenn du eigentlich die Schönheit und die Fülle der Musik gar nicht erfassen kannst, weil du eigentlich mit deinem Hauptaugenmerk, deiner Aufmerksamkeit im Notentext gefangen bist.
Total.
Und ich meine, werden gesagt, ja, ich lese gerne Noten, weil mir das so Spaß macht, sondern das ist doch eher so, ey, ich höre gerne Musik oder ich finde eine Rockband cool oder, also die Faszination von der Musik geht doch selten vom Notenlesen aus und dann tatsächlich eher von dem, was auf der Audioebene stattfindet.
Ja, der total. Ja, gebe ich dir zu 100% recht, auf jeden Fall.
Und ähnlich wie mit der Technik der kleinen Trommel, dann irgendwann kommen Paradiddle und so. Ich meine, wenn dich die Musik interessiert und du stößt da an ein Limit oder brauchst ein Tool zum Beispiel, wie du für den nächsten Gala-Gig am Wochenende jetzt innerhalb von 3 Tagen 50 Songs dir merken kannst, die kannst du ja nicht auswendig lernen, es geht nicht.
Nee.
Dann brauchst du ja sowas wie, ich muss mir das aufschreiben können, ich brauche eine Art Sprache, Notentext. Und auch da schließt sich dann für mich wieder der Kreis. Also wenn Notenlesen Mittel zum Zweck ist, weil du es brauchst, damit du gewisse Informationen outsourcen kannst. Ich schreibe mir das auf ein Blatt, dann steht's da, dann weiß ich das so und jetzt kann ich aber, ne, so ähnlich wie mit der Technik, ich erreiche ein Limit, das, was ich spielen will, kann ich nicht spielen. Jetzt muss ich an die Technik ran. Also, dass die Motivation, um sowas wie Notenlesen oder wie Technik üben, daher rührt, dass du es für die Musik brauchst. Dann ist die Musik der Zweck und Notenlesen und Technik das Mittel. Und das finde ich, ist es einfach der bessere Ansatz.
Ja, Stimme ich dir zu 100% zu, sind wir uns einig. Wann hast denn du deine erste Band gehabt? Beziehungsweise wo genau kam dein Interesse fürs Schlagzeugspielen her? Du ist jetzt schon sehr auf das Gospel gefallen und das war ja auch sehr, sehr früh bei dir und Jazz auch. War Rock auch so im Interesse bei dir oder so? Wo wolltest du hin mit deinem Schlagzeugspiel?
Also ich sag mal, dieser erste Auftritt mit der Blues-Rock-Band, also Mustang Sally war der erste Song, den ich gespielt habe mit der Band. Und diese Erfahrung war einfach so geil. Mit diesen Altrockern, weißt du, alle noch irgendwie eine Fluppe im Mund und irgendwie so eine...
Geil.
So richtig, wie man sich einen Proberaum vorstellt. Und ich weiß noch genau, wie der Sound in diesem Raum war. Ich glaube, der Keyboarder hatte eine Hammond auch richtig mit Leslie am Start im Proberaum.
Oh, und, geil.
Also
wie, eine richtige B3 oder was?
Ich glaube nicht, dass das eine B3 war, aber er hatte zumindest einen Leslie-Speaker dabei.
Oh, und, Hammer, mega.
Wie dann ich weiß noch, wie dieser mit diesen Eierschalen gedämpfte Proberaum, der total siffig roch. So, und ich kam da rein und dieses Schlagzeug, ich weiß auch nicht. Du weißt ja, wie so Spannböcke aussehen, wenn der Stimmschlüssel nicht mehr drauf passt, weil alles so voller Flugrost. Ja, genau so. Aber da war eine Seele drin. Ne? Also ich kam in diesen Raum und ich fand es irgendwie, also auch, als ich dann den ersten Ton gehört habe in diesem Raum, fand ich es einfach, das hat mich einfach total angepackt. Da war was, da ist dann das in der Musik drin, wo wir, eingangs sagten wir ja schon so ein bisschen so diese Imperfection, aber das hatte Substanz. Ich habe irgendwie so richtig die Musik gespürt da. Das fand ich total toll. Das war die Probe dann für diesen ersten Auftritt und dann noch dieser erste Auftritt und dann eben auch die, also ich meine, wenn du 8 bist, bist du ja auch kleiner als alle anderen, die dann da am Publikum sind, ne? Und dann schauen alle so zu dir, neigen sich einmal runter und sagen dir irgendwie, du hast das ganz gut gemacht. Und da bin ich geflogen auf Wolke 7. Ne?
Das war Hammer, glaube ich. Und richtig toll.
So dieses Gefühl dann, also diese Aufregung vor dem ersten Auftritt, dieser Adrenalin-Rush, dann das Spielen mit diesen Altrockern, die total ausgeschlafen und abgehangen sind, dann der Sound, dann auch irgendwie die Wertschätzung vom Publikum. Also das hat bei mir ein derartiges Feuer angezündet. Da war ich natürlich all in. Da wusste ich, Musik ist das Geilste auf der Welt und ich will Musik machen. Das ist einfach total toll. Und jetzt so genremäßig, wo du sagst, so ja, warst du an Rock interessiert oder an was anderem, da war ich eigentlich noch, da hatte ich überhaupt keine Ahnung von. Also ich weiß so, dass mein persönlicher Musikgeschmack sich dann wahrscheinlich eher auch in meinen Teenagerjahren dann so geformt hat. Also ich weiß noch, das Erste, was mich, oder ja, mit 12 hatte ich dann halt meinen ersten Gospel-Gig. Und das ist eigentlich die verrückteste Story ever. Das war dieser Gospelchor aus Bremerhaven, Prayers and Preachers. Und die Chorleiterin Vivian Glade, die hat mich kennengelernt auf einer, das war, wir waren über irgendwelche Ecken, war Verwandtschaft von mir befreundet mit der Vivian. Ich kann dir nicht mehr ganz genau sagen, wie das zustande kam, aber ich meine, ich war irgendwie 12 und meine Eltern waren auf dieser Familienfeier. Und dann, ja, fiel irgendwann mal, ja, da ist doch Vivian, die musst du mal kennenlernen, die müsst mal quatschen. Du bist ja Schlagzeuger. Dann habe ich mit ihr geredet und ich fand das irgendwie total cool, was sie macht mit ihrem Gospelchor. Ich hatte die, glaube ich, schon mal bei einem Basketballspiel in Bremerhaven in der Halbzeitpause hatte ich diesen Chor mal gesehen oder so. Ich glaube, so ähnlich kam das zustande. Und dann sagte sie, ja, du, eigentlich hätte ich auch mal Lust, mit dem Schlagzeuger zu spielen. Was machst du denn morgen? Und ich war 12.
Nee.
Und ich habe gesagt, ja, ich habe morgen eigentlich Zeit. Und jetzt kommt es. Die Story ist unglaublich. Und dann sagte sie, ja, wir spielen auf so einem, also in Anführungsstrichen Festival, das war aber so ein Gospelchor-Festival, also das ist jetzt nicht ein Festival, wie wir das jetzt kennen, sondern war im, ich glaube, in Bremen, im Schlachthof, das ist bei diesen Messerhallen, das ist eigentlich eine coole
Venue. Ja, kenne ich gut.
Ich weiß gar
das
nicht
geht
mehr.
So hoch, das ist unten eine relativ kleine Fläche und dann geht es in alle Richtungen so ganz, ganz hoch.
Genau.
Das Publikum.
Genau, und da haben an diesem Abend mehrere Chöre sind da irgendwie aufgetreten. Mhm. Und sie sagte, ja, wenn du morgen Zeit hast, dann komm doch einfach mit und spiel den Auftritt mit uns. Und ich habe ja keine Ahnung von gar nichts, ne? Ich wusste nicht, was die für ein Programm haben. Also die war auch sowas von cool drauf, dass sie überhaupt gesagt hat, du kennst die Songs nicht, aber ich rufe dir irgendwas zu und das wird schon. Das kann ja gar nicht wahr sein, ne? Und ich 12 und von gar nichts eine Ahnung. Und wir haben das gemacht. Also letztendlich habe ich nicht viele von diesen Songs gespielt. Ich glaube, ich habe dann, also Backstage stand da noch ein Klavier rum, ist mit mir dann so zwei, drei Sachen durchgegangen. Und ich wünschte, ich könnte mich jetzt noch an den Titel von dem einen Song erinnern, den ich mehr oder weniger mir vorher angehört hatte. Und der Rest war dann hier improvisiert. Aber ne, also ich habe bestimmt jetzt irgendwie zwei Drittel des Konzertes dann ausgesetzt und ein paar Sachen dann mitgespielt. Ja. Aber ich habe dann einfach da mitgejammt quasi mit diesem Gospelchor.
Das ist ja der Hammer. Was wir,
Alter,
was
das war krass.
Was für ein tolles Vertrauen auch, was man da bekommt, oder?
Irre. Das war, also ich, jetzt wenn ich da dran zurückdenke, das ist eigentlich komplett Wahnsinn, dass das so stattgefunden hat. Ich glaube, es gibt davon irgendwann nochmal Videoaufnahmen. Wenn ich jetzt über Weihnachten,
ach, geil,
ist ja jetzt gerade kurz vor Weihnachten, wenn ich nochmal in der Heimat bin, muss ich mal gucken, ob ich da noch eine VHS-Aufnahme von finde oder sowas.
Ja, Knaller. Toll, ey. Crazy.
Ja, das war
krass.
Verrückt.
Ja, und das mit 12, ja.
Ja. Also das war fernab davon, dass das irgendwie gut war oder so, ne, was ich da gemacht habe. Aber das war genau wie du sagst, das war Urvertrauen, das waren Ohren auf, das war Zuhören, intuitiv Musik machen. Und so habe ich dann eben auch diesen Zugang zu diesen ganzen Gospel-Arrangements bekommen. Also wir haben da Sachen von Israel Anubreed gespielt in diesem Chor, Sachen von Kirk Franklin, Fred Hammond, richtig gute Sachen. Mhm. Und also in diese Musik habe ich mich total verliebt. Und dann hat sich mein Musikgeschmack da eigentlich auch total geformt. Also ich weiß noch, meine Lieblingsband ist Tower of Power. Ich bin OG Tower of Power Fan. Und ich weiß noch, da kam, glaube ich, in der Phase irgendwie dieses Album Oakland Zone raus. Und dann habe ich mich natürlich rückwärts durch die ganze Diskografie gehört. Und irgendwie, ich habe nur Tower of Power gepumpt. Das war meine Lieblingsband.
Okay, alles klar.
Also da hat sich dann irgendwann so meine Vorliebe für diese Art von Musik entwickelt.
Ja. Aber das heißt, du hast dann den Auftritt gehabt, bist da komplett ins kalte Wasser geschmissen, aber du hast dann ja da dann weiter das war der Gospelchor, bei dem du dann gespielt hast.
Genau, auch, genau, ja, also das ist halt ein Gospelchor in Bremerhaven ist sicherlich anders als einer in Harlem, aber es war für mich halt total cool. Wir haben halt geile Arrangements probiert zu spielen, so würde ich es jetzt mal sagen. Und also der Chor ist also wirklich ja auch ein guter Gospelchor gewesen. Ne? Also coole Sache, hat echt Spaß gemacht, war super inspirierend und vor allem war das mein Zugang zu dieser Musik. Genau, nach dem Auftritt bin ich dann regelmäßig da zum Proben gefahren und daraus haben sich dann eben auch diese vielfältige Bühnenerfahrung auch für mich ergeben. Also ich verdanke dem Chor total viel. Die haben mich von Anfang an also Grüße gehen raus an Vivian Glade und Klaus Hinners an der Stelle. Vivian Glade ist die Chorleiterin. Klaus Hinners ist der Bassist, mit dem ich da zusammen gespielt habe. Also da habe ich einfach ganz viel Bühnenerfahrung sammeln dürfen. Und auch in verschiedensten Settings. Also wir haben halt viel auch in Kirchen gespielt. Da ist das Schlagzeug natürlich.
Oh, das hatte ich auch schon. Also Schlagzeug in der Küche ist krass.
Genau, es ist das, ja immer viel zu laut und völlig
unkontrollierbar. Du streichelst das und machst wirklich
Ja, genau. Also ich habe mich halt von Anfang an von Anfang an war ich mit extremsten Soundbedingungen konfrontiert.
Ja, ja, das schult.
Das schult auf jeden Fall, ja.
Ja, das passt ganz gut zu meiner Frage. Welches Instrumentarium hast du denn da genutzt? Also hast du dann dein Schlagzeug einfach mitgebracht oder wie lief das?
Ey, anfangs war es auch einfach der Support meiner Eltern. Ich kann das nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin. Also mein Dad hat mich mit meinem Schlagzeug da echt durch die Gegend gefahren, wenn das in Bremerhaven Umland war, anfangs. Natürlich ab und zu stand man auch irgendwo schon Schlagzeug rum.
Kenn ich sehr gut. Also ohne Eltern, geht gar nichts. Ja.
Es war einfach großartig.
Die eine große Bereitschaft haben, einen überall hinzufahren, das ist essentiell.
Ja. Und habe ich auch viel tatsächlich einfach mit Cajon oder mit so einem improvisierten Mini-Drum-Set gemacht oder einfach, weil es nicht anders möglich war. Aber immer wie es sich irgendwie ergeben hat. Ich würde sagen, relativ flexibel.
Ja, ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wie ging es denn weiter? Mit 12, dann da hattest du ja wahrscheinlich dann immer noch Unterricht, dann gab es den Gospelchor. Was ist dann zwischen 12 und 15 passiert, als du die bahnbrechende Homepage dir erstellt hast?
Ja, da war ich, würde ich einfach sagen, eine faule Socke, habe relativ viel gespielt, relativ wenig geübt und hatte wenig Vergleichsmöglichkeiten eigentlich in Bremerhaven. Und ich glaube, dann habe ich zu der Zeit aber auch, ich bin natürlich zur Schule gegangen, du bist dann ja auch völlig in der Pubertät, es geht los, da sind auch andere Sachen dann interessant neben dem Schlagzeug. Ich bin dann viel Skateboard gefahren zu der Zeit auch. Also ich wusste schon, dass ich Musiker werden möchte und dass ich das mit dem Schlagzeug total toll finde, aber eigentlich, also ich hatte mehr oder weniger auch eine ziemlich vielfältige, coole Jugend dabei noch.
Ja, schön. Ja, das ist aber wichtig. Das ist auch voll gut. Das ist lustig, weil ich verbinde Skateboardfahren natürlich eher so mit Skatepunk und so NorthX und so.
Klar, Tony Hawk's Pro Skater, die Playlist lief rauf und runter.
Ja, klar. Aber wie passt das dann mit Gospelcore zusammen?
Also ich habe...
Und in der Kirche spielen?
Ja, also irgendwie, also es war völlig voneinander entkoppelt, ne? Also ja. Ich sag mal, als Jugendlicher machst du dir noch nicht so... oder ich sag mal, du bist ja relativ style-flexibel. Dann kommt so eine neue Mode.
Das hast du sehr gut gesagt.
Kommt halt so eine neue Mode auf und dann haben alle halt so ein Emo-Pony. Auf dem bin ich ja scheinbar, wie ich das gerade sehe, noch hängen geblieben. Nee, aber meine Haare müssen unbedingt mal wieder geschnitten werden. Nee, aber,
ja, meine auch.
Genau, ja, okay. Aber ich sehe, guck mal, du hast auch so eine Wunde am Kopf, ne? Weil ich auch.
Ja.
Guck
ja,
mal, haben wir gleichzeitig.
Am Freitag habe ich mir dann beim Soulcheck ein Becken gegengehauen. Richtig
nein,
dumm.
Also
ich hab irgendwas an einer Standtom rumgetüdelt, hab den Beckenständer so nach hinten gedreht und hab den losgelassen und hab halt vergessen, dass mein Kopf da im Weg war. Und habe ich mir dieses super scharfe Byzanzbecken von Meinl, habe ich mir da volle Kanne reingeknallt.
Oh, krass.
In Hamburg in der Sporthalle.
Das ist ja auch 1,5 Zentimeter ungefähr bei dir, ne?
Ja, ja, das kommt hin.
Oh, echt heftig.
Was bei dir?
Genauso lang war der auch, aber bei mir war es, glaube ich, am Mittwoch, deswegen hat heute nochmal kurz angefangen zu bluten, aber jetzt wieder vorbei.
Ah, ja.
Ja, ey, also Schlagzeug, gefährliches Instrument, ne?
Ja, was bei dir passiert?
So richtig dumm. Hinter mir ist diese Klimmzugstange und ich bin einfach mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen beim Muscle-Up oben.
Oh nein.
Also das ist so dumm. Also ich musste auch eine Mischung aus Lachen und... Also ich bin echt von dieser Klimmzugstange runter. Ich dachte, das ist dir jetzt nicht wirklich passiert, oder? Du hast jetzt nicht wirklich mit vollem Muskeleinsatz und vollem Schwung deinen Kopf gegen die Wand gedonnert. Doch, genau das ist passiert.
Aber das Gefühl, dass man halt so vor Schmerzen sich krümmt und lachen muss, das kenne ich ganz gut. Also ich muss das ganz kurz erzählen, weil mir ist das gestern Abend passiert. Wir haben Freitag gespielt in Hamburg. Heute ist Montag, der 15. Wir haben am Freitag gespielt. Ich bin am Samstagabend nach Hause gekommen und gestern haben wir einen geretteten Hund uns geholt mit der ganzen Familie. Das ist total super, weil wir haben schon einen Hund und jetzt wurde noch ein Hund gerettet quasi, der hat Schreckliches erlebt und der wohnt jetzt bei uns, das ist total schön. Und gestern Abend wollte ich noch in den Garten gehen, den Hund einmal Pipi machen lassen. Und mitten bei uns im Garten steht noch eine Feuerschale, weil wir jetzt irgendwann mal da Lagerfeuer gemacht haben. Und die ist ziemlich groß und sehr, sehr aus Metall und sehr schwer und sehr vollgefüllt mit Wasser, weil es natürlich geregnet hat. Und ich habe die einfach vergessen und es war dunkel und ich bin echt wirklich im schnellen Schritt mit dem Schienbein dagegen geknallt und dann aber auch in dieser riesen Feuerschale drin gelandet mit wirklich komplett. Also ich war wirklich von oben bis unten nass und es hat so wehgetan und das war so kalt und ich musste dann, also mir ist vor Schmerzen wirklich die Tränen in die Augen gestoßen und ich musste aber auch lachen, als ich da schon triefnass halb in diesem Ding drin lag im Dunkeln im Garten.
Geil.
Oh Mann, ey.
Ja. Oh Mann, was für eine Aktion. Also, ja, geil.
Ja, total. Ja, total.
Aber ich finde, das ist immer die beste Medizin, dass man wenigstens sich selber dabei noch so lustig findet. Wie kann das denn
total
jetzt passiert sein?
Ich dachte auch, wie dumm musst du sein, ey. Das gibt's doch nicht. Weil das Ding steht da nicht erst seit ein paar Tagen, sondern das Ding steht da ehrlich gesagt seit 1,5 Monaten.
Ja.
Und ich bin da schon 1,000 Mal dran vorbeigelaufen. Nur gestern Abend irgendwie. Ja. Nee.
Ja. Oh Mann, ey.
Ja.
Aber wie cool, dass ihr noch einen Hund gerettet habt und da auch so viel, das finde ich
ja klasse. Oh Mann. Es war in der Slowakei, war der im Zwinger. Das ist echt.
Ja.
Ja. Der ist 8 Monate erst, der muss noch ganz, ganz viel lernen, aber es ist wirklich so eine gute Seele. Aber man merkt ihm echt an, was der für Scheiße schon durchgemacht hat.
Ja.
Jetzt wird er hier überschüttet von uns mit Liebe.
Ja, oh Mann. Aber da kriegt ihr bestimmt was hin, das finde ich toll.
Ja, total. Ja, voll. Nein, wir sind ja auch viele Menschen und wir sind ja auch schon viele Tiere, also 2 Katzen und ein Hund und er ist sofort aufgenommen worden. Die Katzen sind noch so ein bisschen vorsichtig, aber das wird schon. Er wird akzeptiert.
Ey, wie cool.
Ja, richtig schön. Ist echt richtig schön.
So, warte, sorry, Sidequest. Nochmal eben wieder zurück zu dieser Style-Flexibilität. Also ich weiß, also wirklich, ich hab irgendwie Baggy-Pants gehabt zwischendurch und nur Gangster-Rap gehört. Dann irgendwann fand ich natürlich diesen ganzen Skate-Emo-Punk irgendwie auch total geil. Ja. Und hab aber am Wochenende Auftritte mit meinem Gospelchor in der Kirche gespielt. Genau, das ging irgendwie alles. Und das ist ja dann so, da kommen dann ja so Trends auf und dann gehen sie auch wieder und dann macht man irgendwie alles mit so als Jugendlicher und man hat ja noch irgendwie gar keine Ahnung, wo man selber dazu steht. Also man macht ja erstmal Sachen, die man im Freundeskreis dann irgendwie miterlebt. Also ich würde sagen, ich war sowas von all over the place. Also
Aber wie war das denn beim Schlagzeugspiel? Hat sich das aufs Schlagzeugspiel auch übersetzt oder war für dich da immer klar, da habe ich mein Gospelchor und meinen Unterricht, so wie ich den habe? Oder wolltest du auch mal Emo-Punk am Schlagzeug ausprobieren? Oder hast du das auch gemacht?
Also nie mit einer Band, also beziehungsweise doch, ich erinnere mich eigentlich an eine Band, wo ich, also so, das muss auch ungefähr so dieser Zeitraum gewesen sein, als ich so 15, 16 war. Da wurde ich dann auch schon mal von einigen Bremerhavener Bands, die so Ambitionen hatten, ihre eigenen Sachen zu machen, irgendwie gefragt, ey, hättest du nicht mal Lust mit uns zu spielen? Kommst du mal vorbei im Proberaum? Und das war total interessant für mich, weil da war ich dann natürlich mal mit anderen Styles konfrontiert. Ja. Das habe ich auch nicht so gut hingekriegt. Also ich merkte, dass so das, was aus meinem Schlagzeugunterricht und mit meinen ganzen Gospel-Auftritten, dass das eben nicht so translatete. Ich habe da eine Wahnsinnserfahrung gemacht, die war für mich ganz prägend und ganz wichtig. Ich war mit 16 eingeladen zu einem Bandcasting von einem in Bremerhaven relativ bekannten, erfolgreichen Musiker, der jetzt nochmal ein neues Bandprojekt aufziehen wollte und der wollte mich als Schlagzeuger für diese, ich nenn's jetzt mal, was ist das, Teenage, Pop-Punk, aber es war eine Rockband und ich musste Rock-Drums spielen und ich sollte mich auch professionell auf 3 Songs vorbereiten zu dieser Band-Audition. Also jetzt so im Nachhinein denke ich irgendwie, das ist alles total klar, aber für mich war das als 16-Jähriger halt überhaupt nicht klar. Ich hatte nicht wirklich ein Konzept, wie ich mich auf sowas gut vorbereite, professionell. Und dann kam ich eben auch in diese Probe. Einer war so ein Rock-Shuffle, irgendwas so um die, weiß ich nicht, 120, 130 BPM, irgendwie offene Hi-Hat, aber auch eben dann Shuffle-Grid vernünftig und eben ein Rock-Snare-Sound, ein Rock-Bass-Drum-Sound, also einfach ganz anders als das, was ich so sonst gerade gespielt habe. Und hands down, das habe ich richtig verkackt. Also ich war nicht gut vorbereitet und ich habe auch den Style nicht abliefern können. Und das war augenöffnend eigentlich, weil da bin ich das erste Mal, wurde mir gesagt, nicht, dass ich das ganz gut mache mit dem Schlagzeugspielen, dass ich ein guter Schlagzeugspieler bin, sondern da wurde mir zurückgemeldet, nee, so passt es nicht.
Ja, krass.
Und das war eine mega wichtige Erfahrung, weil nachdem ich da einmal so baden gegangen bin, habe ich echt stylmäßig meine Hausaufgaben gemacht. Aber vor allem habe ich dadurch, glaube ich, gelernt, mich professionell vorzubereiten, beziehungsweise habe dann eben den Anspruch entwickelt, nie wieder zu einer Probe oder zu einem Auftritt zu kommen und nicht zu wissen, was ich tue. Also bis heute weiß ich es immer noch mega zu schätzen, wenn Sachen einfach frei und offen sind. Also wenn jemand sagt, ey, kommst du vorbei, wir spielen einen Jam-Gig. Jetzt Donnerstag spiele ich wieder in Hamburg. Ich spiele ungefähr jeden dritten oder jeden vierten Donnerstag, ist das, glaube ich, hier in einem Club in Hamburg, im Freundlich und Kompetent, die 121 Minuten Afterwork Drums plus DJ-Party. Das ist halt das Geilste für mich, weil ich weiß überhaupt nicht, was ich spiele an dem Abend. Der DJ legt was auf, ich spiele dazu was und es ist alles komplett frei.
Hammer.
Und das macht mir nach wie vor riesengroßen Spaß, weil da ist natürlich alles offen und in dem Sinne kann man ja nicht schlecht vorbereitet sein, weil du bist ne? Aber also wenn es Songs zu lernen gibt, also bin ich ja schon immer relativ akribisch mich am Vorbereiten und ich denke, das ist zurückzuführen darauf, dass ich da mit 16 einmal so hart baden gegangen bin und nicht vorbereitet war.
Ja, krass, da schließt sich ja auch der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass du mit 15 dachtest, du kannst alles und du hast es eigentlich schon geschafft, so, du weißt, was du machen willst und dann kam mit 16 halt dieses so, okay, ja, warte mal.
Genau, also da ging es dann, da ging es los und noch, also dieser Effekt wurde natürlich im Studium noch um einiges reinforced, dann einfach dadurch, dass der auf einmal wird dein Horizont, also ich stell mir das so vor wie eine Scheibe im Auto, du hast dieses kleine Guckloch, im Winter, wenn du nicht willst. So, und auf einmal siehst du halt alles. Und dann denkst du, oh, fuck. Jetzt geh mal üben. War geil.
Ja, also ich habe das, also zumindest auf theoretischer Seite ging es mir tatsächlich so, als ich mit dem Podcast angefangen habe, weil ich bin halt Rockschlagzeuger, ne? Klar, ich habe das auch gelernt, ich habe auch früher bei Jugend musiziert mitgemacht und ich kann auch Noten lesen, so kann auch, aber ich habe auch immer ehrlich gesagt nur das Nötigste gemacht und habe immer am allerliebsten mit meinen Brüdern zusammen Musik gemacht, schon immer, weil ich ja zwei ältere Brüder habe und wir fanden immer Nirvana gut, wir fanden aber auch Queen gut, wir fanden aber auch Pop-Sachen gut und haben uns auch immer ausprobiert und so. Und dann habe ich halt irgendwie mit Klaus Hessler gesprochen und der hat halt von der Moller-Technik gesprochen und ich habe ihn dann so, ja, alles klar, was ist denn das? So, ich wusste es wirklich nicht. Ich wusste nicht, was das ist. Und da hat er mir das, halt Klaus Hessler, der das offiziell quasi das Erbe antritt, die Moller-Technik weiter in die Welt verteilen zu dürfen, der hat mir dann erklärt, was das ist, so. Und das ist,
toll, da, richtig also, geil, ey.
Ja, im Nachhinein denke ich aber auch ein bisschen unangenehm, weil ich habe mich ja auch, also wenn ich Klaus Hessler interviewe, dann kann ich mich ja auch mal zumindest so gut darauf vorbereiten. Also ich habe mich noch, ich habe mich relativ gut vorbereitet, aber ich wusste halt nicht, was das ist, so.
Also, total abgefahren. Ich habe es auch von Klaus Hessler nämlich gelernt in einem Workshop.
Ja, und, lustig. Ja, cool.
Grüße an Klaus. Klaus ist toll.
Ja, ey, ja, ist der Beste. Wahnsinn, ey.
Aber wahrscheinlich unbewusst hast du in deinem Spiel doch relativ viel Müller drin, oder? Hätte ich jetzt so eingeschätzt. Also ich habe noch mal ein paar Live-Videos jetzt von euch geschaut und dich natürlich auch noch mal kurz gecheckt vor dem Interview.
Ja, tatsächlich. Ja, wahrscheinlich, ja, schon, ja.
Also ich hätte jetzt gedacht, am ehesten spielst du wahrscheinlich Möller.
Ja, aber tatsächlich dann, also tatsächlich völlig unbewusst. Ich meine, ich habe auch ganz, ganz tolle Lehrer gehabt. Ich habe wirklich wahnsinnig Glück gehabt auch mit meinen Lehrern. Vor allem mit dem einen, der Nuri El Rohaibani, ganz liebe Grüße, bei dem wir Brüder halt Klavierunterricht hatten, Percussion-Ensemble und Schlagzeug am Anfang. Bis der halt eben auch gesagt hat, so jetzt ist der Punkt, jetzt schlagzeugmäßig komme ich an meine Grenzen, jetzt kann ich euch nichts mehr beibringen, dann hatten wir halt Privatunterricht. Aber das muss bei ihm da von ihm so mit reingegangen sein.
Ja, cool. Und vielleicht ja auch am ehesten, also ich meine, wenn Klaus das erzählt, wir haben das noch die Reihenfolge hier, Jim Chapin ist doch irgendwie der Schüler von Möller gewesen, der das so ganz groß gemacht hat. Also mit dieser Beobachtung, wie die Marching-Trommler das so machen, also es ist ja was Intuitives.
Genau.
Das Geile ist ja, er hat die Technik ja nicht erfunden, sondern er hat sie ja eigentlich nur beobachtet, wie die Leute das spielen.
Genau.
Und ne, also wenn du, glaube ich, unverkopft an Musik machen, an Schlagzeugspielen rangehst, dann werden sich ja Techniken über kurz oder lang entwickeln, die relativ effizient sind. Und also es ist nicht ausgeschlossen oder andersrum eigentlich, es ist super naheliegend, dass sich auf eine ganz natürliche Weise eine Möller-Technik entwickelt, wenn man sich einfach keine Gedanken drüber macht.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt, das ist absolut richtig. Lustig. Ja, was du mit Klaus Hessler gemacht hast, da kommen wir natürlich auch noch drauf. Aber lass uns jetzt erstmal weiter gucken bei dir. Du hast dann Abi gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, und hast dann in Osnabrück Schlagzeug studiert.
Genau,
was
sowas.
Genau?
Also der Studiengang hieß, glaube ich, Pop-Musikerziehung. Und andersrum. Musikerziehung hieß das Studienfach, glaube ich, so ganz im Groben. Und ich habe dann aber Pop-Schlagzeug als Hauptfach gewählt.
Und ah, okay.
Das war ein wahnsinnig tolles Studium in Osnabrück.
Ah, schön.
Also
cool.
Ganz tolle Lehrer und Dozenten gehabt. Einfach ganz anders, als man das so bei diesem Studium in Mannheim an der Pop-Akademie kennt, wo es von Anfang an eigentlich ziemlich businessorientiert zugehen kann, sag ich mal, oder vielleicht auch so zugeht, wenn man, also das hatten wir eigentlich überhaupt nicht. Ich war eigentlich dann das erste Mal richtig hardcore am Üben. Also
Aber ist, das klingt so, als ob da viel Pädagogik auch dabei ist.
Ja, also klingt eigentlich so, also wir hatten Gestaltungsspielraum. Mein Gestaltungsspielraum sah dann so aus, dass ich den Pädagogikanteil auf das notwendige Minimum reduziert habe und einfach jeden Tag 8 Stunden im Proberaum war und geübt habe, weil auf einmal hatte ich diese ganzen Infos und diesen ganzen Input und diese total tolle, dieses total tolle Surrounding, ne? Weißt du, in Bremerhaven war ich immer der eine Freak, der sich irgendwie für Musik begeistert. Und auf einmal kommst du in so ein soziales Umfeld, wo alle Leute diese Freaks sind. Und wo du dann, wenn du, weißt du, wenn ich mit 14 wenn alle so mit ihren Baggy-Pants und irgendwie Handy-Mucke im Bus, weißt du, und ich mach dann Tower of Power anstatt 50 Cent, gucken halt alle ein bisschen komisch. Aber das war halt die Musik, die ich toll fand. Da dachte ich so, hä, warum denn nicht? So, wenn du das dann in Osnabrück in der neuen Freak-Bubble gemacht hast, dann bist du ja nur auf Gleichgesinnte gestoßen. Die waren ja alle so drauf wie du. Das war so
aber Wollte ich gerade sagen, wie toll war das?
Das war, also auf einer Skala von 1 bis 10 eine glatte 11. Das war so geil.
Cool. Oh, sehr gut. Und hast du dann aber, wenn du 8 Stunden geübt hast, hast du dann immer alleine geübt? Oder gab's auch Gruppen, gab's auch irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht auch Bandkonstellationen in irgendeiner Art und Weise?
Ja, also das hat sich da, also ich habe da so viele Bands angefangen und mit so vielen Leuten geil. Zusammen Musik gemacht. Also ich meine, schön. Vieles hat sich davon natürlich im Sande verlaufen. Oder ja. Wenn ich jetzt so zurückdenke, wahrscheinlich sogar alles. Aber nein, da haben wir richtig viel gemeinsam Musik gemacht. Also das ist dann, schön. Vielleicht kann man sich das vorstellen wie so ein Hamburg-Popkurs soft, nur dann einfach nicht. Nicht über komprimiert 3 Wochen, sondern dann eher so über 4 bis 5 Jahre gestreckt. Ne?
Ja, krass.
Und
ja,
das ist natürlich geil. Und auch stylemäßig dann natürlich machst du total viel diverses Zeug. Also wir hatten dann auch so Style-Kombos, die von jeweils den Dozentinnen betreut wurden dann im Studium und immer so ein Abschlusskonzert. Ja, also Bands, die quasi über die Hochschule liefen, aber natürlich viel mehr Bandprojekte, die dann parallel liefen. Und da hat sich dann ja auch meine Band Pimpy Panda formiert in diesem Zusammenhang. Ja. Ja, leider haben wir es nicht wirklich über Corona hinaus geschafft. Dahin lief es ja wirklich richtig gut für uns an. Mhm. Und das würde ich sagen, ist auch nochmal ganz wichtiger Meilenstein so in der. Ja, und der Grundstein da oder der Grundstein für Pimpy Panda wurde ja auch im Studium in Osnabrück gesetzt. Da habe ich den Bandleader und Bandgründer Daniel Hopf, den Bassisten, kennengelernt. Mit dem habe ich dann noch zusammen studiert ein paar Semester. Ja, und ja, nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsmusikermenschen, mit dem spiele ich so gerne zusammen. Und ja, cool. Also unter anderem Pimpy Panda entstammte auch aus diesem Studium.
Ja. Ja, sehr cool. Ja, reiß doch mal kurz ab, was mit der Band so alles ging, was so passiert ist.
Also innerhalb meines Studiums haben sich eben ganz viele Bandprojekte gegründet. Ich habe jetzt eine Stelle noch übersprungen, wo ich eigentlich selber auch, also in Bremerhaven wollte ich eigentlich auch schon immer eine Funkband haben.
Ja,
und
erzähl.
Und habe dann selber, weil ich keine gefunden habe, habe ich dann selber eine gegründet und einfach dann Klavier und Gesang und Texte schreiben, das dann gemacht und gar nicht Schlagzeug gespielt und hab dann einen Kumpel gefragt, ob der bei mir Schlagzeug spielen möchte und hab eigentlich meine erste Funkband gegründet, so richtig mit Blazer Section und allem. Wir waren schon immer 10 Leute denn, oder ich glaube 9 waren wir zu Anfang.
Wie, aber wo kommt das denn her? Du kannst ja dich nicht ans Klavier setzen und das dann auf einmal können.
Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Also ich weiß, also das kann ich jetzt immer nur, wie mein Dad mir das gesagt hat, der sagt, dann irgendwann habe ich nochmal ein Keyboard bekommen, was total cool war. Und da habe ich dann, ich glaube, ich habe mir das irgendwie relativ schnell so selber beigebracht. Also ich habe dann, morgens vor der Schule immer schon eine Viertelstunde, meine Eltern sind schon runter am Frühstückstisch und ich habe immer noch morgens eine Viertelstunde geklimpert oder so. Und irgendwann konnte ich relativ gut so Akkorde spielen und komponieren. Ja. Ich kann Noten lesen und irgendwie Handsatz und Fingertechnik, vergiss es. Aber ich konnte dann irgendwie Akkorde greifen und mich selber begleiten und halt Songs damit schreiben. Und dann habe ich angefangen, so Songs zu schreiben. Ja. Das war ganz cool. Und ja, Pimpy Panda war dann die erste crazy Funkband, in der ich mal Schlagzeug spielen konnte. Das war natürlich richtig geil für mich. Jetzt hatte ich endlich die Möglichkeit, in sowas mal einzusteigen. Also da hat Daniel dann die Idee gehabt am Ende seines Studiums, ey komm, ich möchte jetzt nochmal mit den Leuten, mit denen ich spielen möchte, eine Funkband gründen. Und dann die Leute in dem Studium, also im Kontext des Studiums kontaktiert, mit denen er schon mal gespielt hat, die er toll fand. Und natürlich unseren, Grüße gehen raus an Simon Ausländer, ein unfassbarer Keyboarder, Pianist, Organist. Also, Simon ist einfach einer der inspirierendsten Musiker, die ich je kennengelernt habe. Und ich bin so froh, dass wir gut befreundet sind, weil Simon ist es ist einfach inspirierend. Dieser Mensch ist
toll.
Eine Granate, echt jetzt. Und Daniel, Simon, Tobi Müller war dann anfangs dabei. Wir hatten Alana Alexander als Sängerin, Nico Gomez, also Pimpy Panda im Kern, hat sich dann in diesem Studienkontext so gefunden. War schon krass.
Ja. Ja.
Wir haben, glaube ich, das erste Mal nicht ganz in der Pimpy Panda Besetzung, aber in dem Vorläufer der Band dann in Daniels Examenskonzert gemeinsam gespielt. Und auf sein Examen folgend hat Daniel dann, vielleicht kennst du es auch, das Tonstudio in Osnabrück in der Nähe im Umland, die Fattoria Musica von Benno. Das ist ein ganz tolles Studio, so auf dem Land, nix da, außer, du kannst einfach kilometerweit gucken und es gibt ein paar Hügel und irgendwie ein paar Felder und dann steht da dieses perfekte Studio, ne? Geil. Und da sind wir dann hingefahren und haben unsere erste Platte aufgenommen. Also wir hatten vorher nur so ein paar Demos und ein paar Skizzen und haben dann alle irgendwie gemeinsam in dieser Woche noch ja ein bisschen was geschrieben, ein bisschen was improvisiert, ein bisschen was sich entwickeln lassen. Und am Ende von dieser Woche war halt unser erstes roughes Album fertig. Das haben wir dann auch geil direkt released und haben damit angefangen zu spielen. Also es war so richtig, so ein richtiger rougher Turbo-Start, so komplett unverkopft. Ja, war geil.
Und war das alles self-made oder hattet ihr schon irgendwie ein Label oder zumindest einen Vertrieb oder irgendwie sowas?
Nee, das war self-made. Also Daniel hat dann irgendwann auch sein eigenes Label gegründet. Unsere zweite Platte haben wir dann bei einem Label in Stuttgart rausgebracht. Aber ja, eigentlich hat das nie viel bedeutet. Also wir haben eigentlich wir haben halt live gespielt, ne? Also Daniel hatte eine relativ große Kontaktliste von Jazzclubs und interessierten Stadtfesten, Veranstaltern. Wir haben richtig viel gespielt mit dieser Band,
krass, cool,
nachdem wir die erste Platte rausgebracht haben und einfach Leute wissen lassen, dass wir jung und hungrig sind und dass es uns jetzt gibt.
Ja.
Und dann kamen irgendwann so ein paar Jazzfestivals noch dazu. Ja, also das war alles ganz gut auf dem aufsteigenden Ast, dann sag ich mal bis Corona dann komplett den Stecker gezogen hat, genau für dieses Konzept, weil uns gab's ja eigentlich nur live. Und wir waren ja dabei, uns gerade eine Fanbase aufzubauen. Und als dann alle diese Jazz-Festivals, wo wir uns gerade nun mal in das Line-Up gespielt hatten, dann aussetzen mussten für 2-3 Jahre und auch die Jazzclubs irgendwie zugemacht haben und Live-Musik insgesamt auf dem absteigenden Ast war, sag ich mal, in der Phase. Und dann Simon auch in der Phase noch bei Wolfgang Hafner eingestiegen ist in der Band. Und dann ist Alana, glaube ich, zurück nach New York gegangen. Nico wollte sich auf sein eigenes Zeug ein bisschen konzentrieren. Ja, so viel ist dann halt einfach ein bisschen auseinander, leider. Also wir haben uns offiziell noch nicht aufgelöst, aber wir haben sogar noch eine ungeleaste Platte, die auch richtig geil ist. Aber naja, also irgendwie findet aktuell gerade leider gar nichts statt.
Naja, wenn sich so auseinander zerpflückt hat, ist es ja auch schwierig dann, ne?
Ja, absolut. Aber ja.
Ja, krass, ja, ey, eins der vielen Opfer, die musikalischen Opfer, die Corona gefordert hat.
Ja.
Das ist echt, also für mein Empfinden hat sich da auch die Musiklandschaft und vor allem die Live-Landschaft noch lange nicht erholt.
Nee, also es hat sich vor allem nachhaltig verändert. Also
ich merke,
dass ich jetzt, also einfach die Kurzfristigkeit, das schockt mich immer mehr. Ich meine, ich war gerade mit der Kennedy Administration auf Europa-Tournee. Das war total geil. Ich habe von dieser Tournee, ich glaube, 8 Wochen, also ja, 9 Wochen, also knapp über, oder war das überhaupt 2 Monate? Nee, es war noch kurzfristiger. Es müssen 6 oder 7 Wochen gewesen sein und ich hatte nicht mal die volle Zeit, mich darauf vorzubereiten, weil ich doch in Assignment drin steckte. Also ich hatte letztendlich 5 Tage Zeit, mich im Proberaum auf die Tour vorzubereiten. So kurzfristig ist das alles geworden.
Krass. Und ja, super kurzfristig. Und die Leute kaufen auch keine Tickets mehr. Also das wird jetzt wieder besser. Das langfristig zu planen ist auch sackschwer.
Ja.
Weil es diese Gewissheit nicht mehr gibt. Also das wird jetzt wieder besser, dass die Leute wieder auch Karten kaufen, auch lange Zeit vorher.
Ja.
Aber das ist halt für eine Band oder eine Tournee zu planen, ist halt so schwer geworden, weil du halt nicht nach einem Monat sagen kannst, okay, wir haben so viele Tickets verkauft, dass es safe ist, wir können uns jetzt entspannen, sondern das ist echt immer so, oh, wird das was? Verkaufen wir genug? Rechnet sich das? Können wir die Tour spielen? Klappt das alles so? Das ist echt. Also wie gesagt, es wird langsam besser, es ist schwierig.
Und was ich auch krass finde, also jetzt Freitag, als ihr in der Sporthalle gespielt habt, da haben wir in dieser Georg-Elser-Halle gespielt, oben auf dem Bunker mit den Zimmermännern. Das ist so eine 80er-Jahre-NDW-Legendenband irgendwie, Hamburger Schule, voll lustig.
Ja.
Und auch das, also dieser Auftritt war für uns, ich glaube, wir waren 5 Wochen vor diesem Festivalabend da gebucht. Das ist doch, also das ist doch wahnsinnig.
Yeah, diese Kurzfristigkeit. Das ist krass, ja.
Also das Event war jetzt auch, da merkte man schon, dass die Kurzfristigkeit jetzt nicht unbedingt zuträglich war dem Event. Also einfach, weil, ich weiß gar nicht, was das für eine Capacity ist. Müssen knapp über 2000 Leute reingehen und es waren vielleicht 1000 Leute da. Also das stand schon ziemlich auf Lücke und das hat sich auch niemals gerechnet. Aber ey, diese Kurzfristigkeit, also ich sag mal, vor Covid wäre so ein Event bestimmt 1,5, wenn nicht 2 Jahre im Vorfeld geplant.
Ja.
Und so haben irgendwie gleichermaßen Veranstalter und auch Publikum gelernt, dass sowas alles halt super kurzfristig geht. Und ich meine, wir sind ja dann als Session-Musiker, also ich meine, das betrifft mich wahrscheinlich als Session-Musiker noch eine Baustelle später als dich natürlich als Bandleader oder als Teil der Band oder als, also du bist ja noch ein bisschen federführender, sag ich mal, involviert. Also ich werde ja dann erst angerufen für die meisten Sachen, wenn eh alles schon steht. Und wenn alles so kurzfristig steht, also kannst du dir ausmalen, wann ich den Anruf dafür kriege, das ist eigentlich Wahnsinn. Also auch jetzt.
Ja, ist es total, ja.
Also wenn ich jetzt auch in meinen Kalender für nächstes Jahr gucke, ist auch noch gut Lücke und das war dieses Jahr nicht anders und dann aber ganz kurzfristig ist dann doch irgendwie alles voll.
Ja, krass.
Komische Zeiten.
Krass. Wirklich. Ganz, ganz komisch. Ja, ich hoffe, das normalisiert sich wieder. Also wir sorgen da selber für. Wir machen jetzt immer noch mehr selber. Wir haben ja ein eigenes Label gegründet. Wir haben jetzt kein Management mehr gerade, sondern suchen uns Leute, die wir mögen, mit denen wir projektemäßig zusammenarbeiten. Und wir planen jetzt gerade für uns einfach alles wahnsinnig lang im Voraus. Das Album ist auch schon fertig, jetzt auch schon ein paar Monate. Wir warten aber bewusst noch mit der VÖ, weil wir halt uns einfach Zeit lassen wollen, weil wir alles richtig gut und richtig schön planen wollen. Das macht gerade total viel Spaß und gibt uns auch eine totale Sicherheit.
Apropos, mega Respekt. Ich habe, glaube ich, Falscher Leuchtturm heute gehört.
Ach ja.
Geiler Song.
Gut, da ist ja quasi mein Bruder nur Feature in Anführungszeichen. Das sind ja Fersengold, die komplette Musik gemacht haben, genau. Und Sebastian hat da drauf gesungen und Gitarre drauf gespielt.
Oh
genau.
Shit, ja, guck mal, bin ich super schlecht informiert. Ich habe einfach, glaube ich, tatsächlich so auf Shuffle mal ein paar Sachen von euch gehört und da kam
Die Props für Schlagzeug, die musst du an Sean Lang setzen, den Schlagzeuger von Fersengold.
Ich dachte auch, das bist du doch gar nicht, oder? Ich habe auch gesehen, das war kein Tama-Set, also da hätte ich eigentlich skeptisch werden dürfen. Weil Tama-Set hätte natürlich besser geklungen.
Das lasse ich mal unkommentiert. Ja, nein, aber du hast natürlich recht.
Geil, doch nicht unkommentiert gelassen.
Nein, kann ich nicht unkommentiert lassen. Oh. Nein, Tama für immer. Genau, Studium in Osnabrück. Als du das Studium abgeschlossen hast, was warst du dann? Was für einen Titel hattest du dann?
Den Oder hast trage du ich ja auch immer noch. Das ist Bachelor of Arts. Steht da noch was hinter eigentlich? Nee, ich glaube, ich habe einfach stumpfen Bachelor of Arts. Und dann steht eben dahinter mein Studiumstitel. Ich müsste mir mal meine Urkunde oder mein... Also das hat noch nie jemand interessiert. Du bist seit meinem Studium der Erste, der mich danach fragt, was ich denn jetzt eigentlich bin. Total
interessant. Nicht mal fürs Unterrichten, weil das sagen die meisten dann, wenn sie unterrichten irgendwie an der Musikschule, dann sind sie halt eine Gehaltsklasse höher oder so.
Genau, dafür kam das einmal in Frage. Nach meinem Studium habe ich nach TVÖD einen kompletten Vollvertrag angeboten bekommen, 5 Tage die Woche unterrichten an der Musikschule. Mhm. Die hat das interessiert, dass ich diesen Abschluss hatte. Da war ich aber noch in den letzten Zügen meines Studiums. Aber dieses Angebot habe ich dennoch ausgeschlagen. Also ich war da schon viel am Spielen und ich wusste, dass ich auch eher spielen möchte. Aber das ist an diesem Studium eben total toll. Also das Studium hat mir die Möglichkeit gegeben, mein Schlagzeugspiel aufs nächste Level zu hieven und aber gleichzeitig mir eine pädagogische Ausbildung und dann eben auch die, pädagogische Zertifikat, also dass man damit einfach dann die Möglichkeit hat, genau wie du sagst, an einer Musikschule zum Tarifvertrag und auch, also diese Pädagogik-Skills, die merke ich, das ist schon einfach toll. Also auch wenn ich eingangs gesagt hatte, ich habe da jetzt nicht so die Priorität für mich draufgelegt, ich habe natürlich die Kurse trotzdem besucht, meine Lehrproben gemacht und das, also auch jetzt bei Workshops oder wenn jemand vielleicht einfach bei mir nochmal so einen Intensiv-Workshop-Day haben möchte, SchülerInnen, da merke ich schon immer, das ist praktisch, dass man ein bisschen Einblick hat, wie man sowas gut vermitteln kann. Also einfach, ich bin super dankbar für dieses Studium. Es hat mir so viele Werkzeuge an die Hand gegeben. Und dann eben, dass man diesen Titel hat und jetzt dann auch was Handfestes hätte im Zweifel, wenn man mal fest unterrichten wollen würde oder auch einen Quereinstieg nochmal richtig für den Schuldienst oder so. Aber da sehe ich mich aktuell eben einfach überhaupt nicht. Luckily enough hat es für mich geklappt, dass ich einfach schnell zum spielenden Musiker wurde. Mhm. Und solange das geht, würde ich das gerne auch noch weitermachen.
Warum bist du denn eigentlich nach Osnabrück gegangen und nicht nach Mannheim oder nach Dinkelsbühl oder so, wie es ja eigentlich, weil machen ja die Mehrheit, würde ich mal sagen, die so Schlagzeug spielen wollen und auch Bock haben, zusammen mit anderen Menschen Schlagzeug zu spielen. Da ist ja Mannheim so eigentlich immer so die erste Adresse, sag ich mal.
Also ich habe mich auch in Mannheim beworben, aber in Mannheim habe ich den Studienplatz einfach nicht gekriegt. Ich bin einmal hingefahren, einfach stumpf. Das war total cool. Da habe ich so eine Pad-Session mit Joost und Annika da noch gemacht. Also da war Annika noch Joosts Schülerin. Das war dann 2012, also da habe ich mir einfach alle Hochschulen mal angeguckt.
Und jetzt spielst du bei Rush, das ist doch auch irre, oder?
Absolut irre, also wirklich irre. Und oh, Annika ist so eine tolle Schlagzeugerin, das ist wirklich Wahnsinn.
Und auch so ein toller Mensch, es ist wirklich, es ist in allem beeindruckend, also wirklich.
Crazy. Ich erinnere mich immer noch dran, da kannte ich sie noch gar nicht so richtig. Da haben wir einmal auf diesem Meinl Newsday uns in diesem Showroom oder in dieser Drumming Booth, die dann immer viel zu laut ist, da haben wir mal sogar ein paar Tage zusammen gespielt. Ich war einfach so beeindruckt davon. Also man kennt ja aus dem Internet so ein paar Sachen und es gab auch anfangs zu ihrer Karriere ja immer noch ein paar böse Zungen. Seitdem war ich dann echt so für Annika, Alter, also Annika hat sowas von ihren Hausaufgaben gemacht, die spielt uns alle an die Wand, also die hat sein einfach mal drauf, fertig, keine Diskussion.
Punkt, absolut, aber sorry, Pop-Akademie.
Nee, genau, also da bin ich damals dann nicht, ich bin sogar nicht mal zur Aufnahmeprüfung eingeladen worden, aber ich weiß, dass ich noch was verschickt hatte, oder ich bin in Osnabrück eingeladen worden zur Aufnahmeprüfung und ich habe die auch, da bin ich, also da haben sie mich sofort angenommen, was total cool war. Man hört ja auch, dass viele Leute sich häufiger bewerben. Und da, also Osnabrück war für mich, also aus Bremerhaven, nicht so wahnsinnig weit weg, ganz gut zu erreichen. Und das sollte dann so sein. Dann war das, ich habe dann auch gar nicht so, es gab ja diese Pop-Studiengänge zu der Zeit nicht viel. Also wie du sagst, Dinkelsbühl, Mannheim, dann gibt's ja diese privaten Sachen auch nach wie vor, irgendwie Deutsche Pop oder Popkurs Hamburg oder so. Popkurs war der School of Music, aber das sind ja auch alles keine richtigen Bachelor-Studiengänge, das sind dann ja Berufsausbildungen, die man auch zu einem großen Teil eben noch selbst finanzieren muss. Und das war dann eben ein staatliches Studium mit einem Bachelor-Abschluss in Aussicht, mit eben einer tollen fachlichen Schlagzeugausbildung, aber eben auch dieser pädagogischen Ausbildung. Das hat einfach super gepasst alles. Und dann habe ich den Platz eben auch sofort angenommen. Und in Hindsight wäre ich auch einfach noch nicht bereit gewesen für Mannheim oder für so einen Business-Aspekt. Also ich musste ja erstmal mein Instrument lernen, ne? Als ich in Osnabrück dann da fiel mir erstmal alles aus dem Gesicht, wie bunt und breit und groß die Welt ist und was ich alles noch zu lernen habe. Und ich weiß nicht, ob ich in einem anderen Studium einfach diese Zeit gehabt hätte oder mir diese Zeit genommen hätte, einfach noch so an meinen Hard Skills zu arbeiten. Ne? Also da habe ich erstmal gelernt, wie man übt und dann habe ich auch geübt.
Ja, der Klassiker in Mannheim ist ja so, ich habe das Studium gar nicht fertig bekommen, weil ich so viele Jobs habe, weil ich so viel auf Tour bin, weil ich so viel unterwegs bin.
Ja, aber also das wäre bei mir einfach stumpf an den Skills gescheitert. Ne? Also als ich angefangen habe zu studieren, da wusste ich noch nicht, wie man sich professionell auf eine Show vorbereitet. Also jetzt, als ich in 5 Tagen für die Kennedy Administration ein Konzertprogramm lernen musste, da war ich einfach so dankbar, dass ich die Werkzeuge an der Hand habe, um das zu machen. Also ich meine, wenn du das nicht gelernt hast, wie machst du das
denn? Im Leben nicht. Könnte ich nicht, gar nicht.
Also es ist einfach, es ist eigentlich absurd, aber auf der anderen Seite dann einfach total so toll, dass man, also ich hätte es, wie gesagt, vorm Studium oder auch mitten im Studium hätte ich es auch nicht gekonnt. Aber ich bin es jetzt einfach gewohnt, eigentlich muss man fast sagen, leider. Also ich habe inzwischen so ein riesen Cover-Repertoire. Ich packe immer meine PDFs, wenn ich irgendwie einen neuen Song gelernt habe, packe ich die in einen Ordner. Und dieser Ordner, ich glaube, da habe ich inzwischen über 2500 selbst geschriebene Charts drin. Einfach, weil ich mit so vielen unterschiedlichen Projekten spiele. Dann einfach den Skill, relativ schnell einen Song so zu notieren, dass man ihn reproduzieren kann. Und dann eben im nächsten Schritt auch auswendig zu lernen, dass du ihn dann auswendig spielen kannst. Ja, das erfordert auf jeden Fall viel Übung und Gehirnjogging so.
Ja, stark. Und wann und wie warst du bei Klaus?
Das war nur ein Workshop, den der in meiner Heimatstadt in Bremerhaven gegeben hat. Und da habe ich gerade Abi gemacht, da war ich 17 oder 18. Und da war Klaus als Gastdozent eingeladen einem Schlagzeuger in Bremerhaven, der so einen Workshop organisiert hat. Und da war ich dann Gast und da habe ich Klaus das erste Mal gesehen. Wir haben uns dann, glaube ich, irgendwann nochmal beim Drummer of Tomorrow gesehen. Das war damals ja auch ich glaube, im Rockshop Karlsruhe hat das stattgefunden. Die haben ja auch bei diesem angeschlossenen PR-Rental so eine Riesenhalle. Ich weiß nicht, da kann man auch Produktionsproben machen. Vielleicht habt ihr da sogar mal geprobt oder so. Mhm. Ich glaube, Blue Sound hießen die. Es war auf jeden Fall die mit Abstand größte Bühne, auf der ich zu dem Zeitpunkt jemals gespielt hatte. Da war ich 17 oder 18 und habe in der U18-Kategorie bei diesem Drummer of Tomorrow noch mitgemacht. Und da war Klaus auch da als Gast. Da haben wir uns dann das zweite Mal gesehen. Und da, also habe ich beide Male so einen Mini-Workshop und mit ihm dann so ein bisschen Möller gelernt. Das war total cool.
Ja. ja. Cool, sehr cool. Lass uns mal auf deine Transkriptionen zu sprechen kommen. Das hast du vorhin schon erwähnt. Was ist das für ein Projekt gewesen, genau?
Alles geht zurück in dieses Studium in Osna. Wir hatten also die große Abschlussprüfung in Osna, die bestand eigentlich aus drei Säulen. Einmal das Examenskonzert und dann die Bachelorarbeit natürlich und dann ein großes pädagogisches Projekt. Also wir hatten Pädagogikkurse, eine Lehrprobe, die wir machen mussten und mussten dann ein wie auch immer geartetes pädagogisches Projekt machen. Und da sich mein Studium dann schon zum Ende neigte, dachte ich, weißt du was, schreib doch mal ein Buch. Das wäre doch total geil. Du hast, also dann kannst du das gleichzeitig als Prüfungsleistung in dein Studium einbringen und aber hast eben auch darüber hinaus was davon. Weil egal wie man dieses Projekt aufgefasst hätte, es hätte auf jeden Fall eine relativ große Workload gehabt. Also einige meiner Kommilitonen haben sich dann auch ein bisschen leichter gemacht natürlich, aber egal, wie man es dreht oder wendet, man musste da ein bisschen Zeit investieren. Und dann habe ich gedacht, komm, mach das vernünftig, schreib mal ein Buch. Alter, hätte ich geahnt, wie viel Aufwand das ist, nachher mit allem, hätte ich das bestimmt nicht gemacht. Im Endeffekt bin ich aber so dankbar, dass ich es gemacht habe, weil mir das einfach jetzt über das Studium hinaus natürlich einfach total viel gebracht hat. Also ich hatte von Anfang an diese Faszination für diese Gospel-Filz, für diesen Style. Ich meine, seitdem ich 12 war, war ich ja Hals über Kopf in diesen Style verliebt eigentlich. Und dann habe ich gedacht, ey, jetzt ist die Gelegenheit, wo ich das nochmal richtig wissen will und mir mal angucke, was die eigentlich wirklich spielen, weil es gab gibt's ja dazu immer noch nicht wirklich. Also es gibt ja so ein paar Leute, die auf YouTube dir dann probieren, ja, mach diese Rechts-Links-Fuß-Kombination und dann hast du einen Gospel-Chop oder hier auf dieser Seite spiel diese 5 Übungen und so gehen Gospel-Chops, aber es stimmt halt einfach nicht. Also wenn du das probierst, das zu vereinfachen, also ich sag jetzt mal, das ist ein ganz plattes Beispiel. Wenn du jetzt die Heavy-Metal-Kombination rechts-links, kick-kick für Gospel-Chop hältst, ja, dann spiel das mal eine Weile im Kreis und auf einmal hast du aber ein Heavy-Metal-Fill. Das klingt nicht nach... Ich wollte wissen, warum klingt das, wie das klingt. Und weil es dazu so wenig Material gibt, wo man das schon erfassen kann, habe ich gedacht, ich schreibe dieses Buch Analyzing Gospel Chops. Ich maß mir gar nicht an, dass ich das spielen kann. Ich maß mir schon gar nicht an, dass ich das erfunden habe. Und erst recht nicht würde ich mir anmaßen, dass das hier die PDF-Seite ist, die du spielen musst und dann kannst du klingen wie Gospel Chops. Ich habe gedacht, pass auf, ich transkribiere die Jungs jetzt einfach mal. Und dann habe ich mir 50 Fills ausgesucht, wo ich dachte, die finde ich total unerwartet, die finde ich aber stylmäßig total prägnant, ikonisch, aussagekräftig. Und vielleicht finde ich einen gemeinsamen Nenner, vielleicht finde ich so eine Art Konzept, vielleicht aber auch nicht. Und ich schreibe jetzt einfach mal Schlag für Schlag auf, was die gespielt haben. Und das war so eine Arbeit, weil dir das aus den YouTubern, also ich habe mir die ganzen YouTube-Videos runtergeladen und mir die alle super langsam gemacht und ich weiß noch, wie ich dann in Adobe Premiere Frame für Frame weitergeskippt habe, weil du hörst ja auf dem Tempo und wenn das mit dem Handy gefilmt ist, teilweise hörst du die Einzelschläge halt nicht raus und siehst sie auch nicht wirklich in diesen wischenden Bewegungen, in dem Bühnenlicht. Ja. Also mein Approach war dann nachher auf dem hohen Tempo, Sachen zu finden, die man identifizieren kann. Also so eine Kick und eine Snare konnte man schon irgendwie rauskriegen, auch aus der Audiowelle. Und dann habe ich mir gewisse Ankerpunkte gesetzt und im Video dann beim Frame geguckt, okay, ist der Schlag mit rechts oder links gespielt? Und dann habe ich es einfach langsam gemacht und Stück für Stück gehört und mir teilweise aber auch einfach herleiten müssen aus der Bewegung, wie das gespielt sein muss, damit das hinkommt. Und dann war es diese Kombination aus, ja, ich transkribiere, was da steht, aber bei so 2, 3 Sachen in der Mitte war ich echt nicht, also da gab es mehrere Möglichkeiten, dann habe ich das einfach mal probiert, so zu spielen, Möglichkeit A, Möglichkeit B, Möglichkeit C und dann irgendwann, als ich einen Zugang ein bisschen zu diesem Fill hatte und das Video dann nochmal geschaut habe, einen Schritt später, wenn man selber schon ein paar Mal gespielt hat, wie in etwas sein könnte, dann ergab es auf einmal Sinn, ja, muss die Bewegung so sein und dann siehst du es auch im Video, was aber unfassbar schwer war rauszubekommen, also an diesen Transkriptionen habe ich, ich habe ewig dran gesessen, bis ich es raus hatte.
Ja, klingt toll. Also ich finde die Sache daran so faszinierend, dass du halt als der Typ, der sich 2 Jahre lang durchgemogelt hat und nur nachgespielt und keine Noten gelesen hat, dass der Typ halt eigentlich ein paar Jahre später sich so ein krasses Projekt vornimmt, wo es ja wirklich darum geht, die komplizierte Noten nicht nur aufzuschreiben, sondern auch erstmal rauszuhören, sich drauf zu schaffen und zu analysieren. Finde ich halt eine Wahnsinnsentwicklung.
Also es ist ja aber ganz grundsätzlich anders als Big Band Chart Reading, ne? Also wenn du jetzt sagst, du musst irgendwie irgendwie Dalsenio, Alcoda, Sensarep, keine Ahnung, wir sehen uns bei der Coda, guten Flug. Wenn du so.
Ich habe jetzt wirklich gar nichts verstanden.
Ja, nee, alles gut, aber wenn du jetzt halt, also wenn du jetzt Sight-Reading, Orchester oder Big Band vergleichst, also diesen Skill-Noten lesen mit dem Skill, ich schreibe jetzt einfach mal in 32. Noten einen Fill auf, das kann ja auch kein Mensch auf dem Tempo lesen. Also.
Ach so, ja,
das,
natürlich, ja, ja.
Also, das ist ja wirklich, also, ne, letztendlich hast du entweder ein 16. Triolen-Grid oder ein 32. Grid oder wie auch immer.
Ja.
Und sortierst die Noten dann ein und schreibst sie mit einem Handsatz auf. Also ich habe schon das Gefühl, dass das auch noch wieder ein anderes Skillset ist als das Skillset. Also richtig Noten lesen ist das ja eigentlich auch nicht. Aber klar, also da fallen dann schon so ein paar Sachen zusammen. Also im Studium habe ich dann sehr viel Notenlesen geübt und auch sehr viel Chartreading geübt und habe ganz viel mit so einem Buch gearbeitet. Gary Chester, New Breed, Grüße gehen raus an Alex Vesper. Alex Vesper hat mir ein unglaubliches Toolcase an die Hand gegeben mit seinem Groove TÜV und diesem Buch Gary Chester New Breed, mit dem ich super viel geübt habe. Also da würde ich sagen, diese Notentexte, das ist eher für mich richtig Notenlesen und das ist auch was, was jetzt was bringt. Also wenn ich mir einen Song aufschreibe, den ich zum Beispiel heute Abend, weiß ich nicht, heute Abend habe ich nichts. Nee, oh, gut, heute Abend kein Auftritt. Nee, aber also zumindest nichts, für das ich noch spontan Songs lernen muss. Weil ich kenne das so häufig, dass ich die Sachen so kurzfristig bekomme, dass ich dann irgendwie vormittags mir noch was aufschreibe, was ich dann heute Abend spielen muss. Und wenn du das, also dafür brauchst du ein anderes Skillset als das Skillset, was du brauchst, wenn du komplizierte Jobs transkribierst, die man aber nachher sowieso nicht auf Originaltempo liest, sondern die lernt man dann ja langsam und dann packst du die Noten auch weg und spielst das, was du gelernt hast, ne?
Ja. Hast du auch einen der Interpreten, die du transkribiert hast, hast du die auch kontaktiert, wenn du dir nicht sicher warst?
Nicht, weil ich fragen wollte, was sie gespielt haben, sondern ich habe sie tatsächlich alle kontaktiert, um zu fragen, ob ich sie namentlich in dem Buch nennen darf und ob ich ihre Transkription da so abdrucken darf. Und das ist auch nach wie vor ja alles so eine, ja, so, ich weiß nicht, ob das so eine richtige Grauzone ist. Ich meine, ich habe es jetzt einfach gemacht. Von einigen habe ich die Antwort bekommen, andere habe ich aber auch einfach stumpf nicht erreicht oder von denen nicht zurückgehört. Und da habe ich jetzt den Namen nicht erwähnt, ne? Also ich habe dann...
Ach so, ja, okay.
Also dann habe ich gedacht, ich habe es aus YouTube-Video XY halt transkribiert. Hier ist der Link zu dem YouTube-Video. Namentlich halt nicht gelernt, ne? Und dann, also klar, kannst du auf YouTube klicken und dann haben sie es da ja gespielt und ich habe es dann rausgeschrieben. Aber das war mir auch ganz wichtig, dass ich da kein Original Content in dem Sinne produziere, sondern ich verweise auf das, wo ich es her habe und da habe ich es halt transkribiert. Ne? Also keine Urheberleistung von mir, sondern einfach eine Transkriptionsleistung von mir in dem Sinne.
Ja, ja, verstehe. Verstehe. Was war das für ein Workshop, den du gegeben hast bei dem 50. Geburtstag von Tama, wo wir uns kennengelernt haben? Was genau hast du das gemacht und wie oft machst du sowas?
Also ich mach's nicht so häufig. Ich habe, glaube ich, einmal so einen Workshop in der Art beim Dresdner Drum and Bass Festival irgendwie gemacht. Also aber ich mache aktuell noch zu wenig von solchen Sachen. Hätte ich eigentlich mal Lust drauf. Muss ich mich mal reinhängen. Vielleicht für nächstes, übernächstes Jahr, dass ich da ein bisschen mehr einen Fuß in die Tür kriege. Hat Tama gerade das neue True Touch Training Kit rausgebracht. Das ist ja ein fantastisches Übungsschlagzeug.
Ja.
Und ja, was kann man besser machen an solchen Sachen als repetitive, crazy Patterns auf ein hohes Tempo bringen? Also bietet sich eigentlich voll an, diese ganze Gospel-Shop-Sache an, so Übungskits zu üben. Ich erinnere mich noch dran, als ich das im Studium super viel geübt habe, da hatten wir auch im Keller so ein, zwei Übungspad-Kits stehen, da habe ich sowas auch einfach viel dran gemacht, weil im Endeffekt muss man dann, wenn man irgendwann die Schlagabfolge mal verstanden hat, das ja auch einfach nur ins motorische Gedächtnis bringen und einfach auf ein absurdes Tempo hochschrauben. Und um das zu machen, muss man nicht unbedingt ein Drumset haben. Also da reicht ja so ein Training-Kit total aus. Insofern fand ich die Idee ganz lustig, als Chris mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich das machen könnte. Ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich ja probiert, für so einen Workshop-Kontext ich hab dann gedacht, ich kann jetzt ja schlecht mit einer Transkription arbeiten. Ich probiere mal was abzubilden, was irgendwie auf Achtelnotenebene funktioniert, probiere das zu übersetzen in was auf 16. Notenebene funktioniert, was auf 16. Triolen funktioniert und was auch auf 32. Noten funktioniert und da so ein viertelstündiges, ich komme mal schnell da rein, ein Workshop-Konzept zu bauen. Aber es ist natürlich trotzdem extrem schwer, eine große Bandbreite so unterschiedliches Niveau in einem Workshop alle, also Ich hatte teilweise, glaube ich, Schülerinnen, die waren 8 oder 9 Jahre alt, also Kinder, die gerade mal so ein paar Grooves spielen konnten, die dann teilgenommen hatten. Dann natürlich viele Leute irgendwie in der Mitte, so 14, 15, 16, 17, ambitioniert, auch schon mit guten technischen Grundlagen. Und dann aber zum Beispiel auch Sebastian Berg, der dann da einfach saß und auch gesagt hat, komm, zeig mir mal einen Gospel-Job. Also ist total geil, aber krieg mal diese Leute unter einen Hut in den Workshop. Das war schon, also das war eine Aufgabe.
Ja, das ist herausfordernd, ja, das glaube ich.
Ich musste leider dann feststellen, dass es in, also auch weil du nur eine Viertelstunde Zeit hattest in diesem Workshop-Rahmen, dass es nicht funktioniert, alle Leute von Anfang an bis zum Ende mitzunehmen.
Nein, das geht ja auch
nicht. Man gibt dann eher so einen kleinen Ausblick und hofft, dass man so eine Idee vermitteln kann und dann muss jeder muss jeder selber sehen, was er damit dann weiter damit betreibt. Aber zumindest war mir wichtig, dann einmal so rüberzubringen, dass es eben nicht so ist in diesem Gospel-Shop-Style-Drumming, dass es eine gewisse Pattern gibt, die am Instrument orchestriert wird und auf einmal hast du dann einen Gospel-Shop, sondern das ist, also das ist mein Finding aus dem Buch und aus der Transkription, was ich eigentlich immer gerne auch weitergebe. Es gibt nicht dieses eine Konzept. Und das ist viel intuitiver und viel weniger patternorientiert, als man vermuten würde. Sondern ich habe das Gefühl, also jetzt mein Gefühl nach dem Analysieren, deswegen will ich auch nicht sagen, dass das die Wahrheit ist, aber das, was ich so als Common Sense eigentlich festgestellt habe, es sind starke kleine Melodiebausteine, also Melodien aus Toms, Backbeat orientiert natürlich häufig, dass eine Snare dann durchläuft, aber es sind eigentlich kleine Melodiebausteine, die an sich cool und unerwartet und synkopiert anhören, die aus der Melodie gedacht sind und die Pattern ergibt sich dann rückwärts gedacht aus dieser Melodie. Also wenn du zum Beispiel auch einen Layered Paradiddle hast, wo du 2 rechte Schläge auf dem Rack-Tom mit der Bassdrum zusammen hast, also wenn man sich noch nicht wirklich mit diesem Gospel-Chop-Ding auseinandergesetzt hat, würde man ja vermuten, dass das alles linear ist. Auch das stimmt nicht. Da sind super viele gelayerte Bausteine in der Mitte. Und das, diese Chaotik eigentlich, die bringt nachher diesen Sound. Und wenn dein Vokabular groß und divers ist von diesen Bausteinen, die man zur Verfügung hat und man mit diesen Melodiebausteinen spielt, also du schaffst es ja nicht auf, sag ich jetzt mal, 110 BPM 32. Noten, da schaffst es ja nicht, jede 32. Note zu denken und was auszukomponieren. Nee. Aber du hast dann gewisse Bausteine, sag ich mal, Pakete, die so in 4, 6, 8 Schlägen irgendwie zusammengefasst sind, die auf einem gewissen Schlag enden, der dann mit einem gewissen, also der eigentlich den Start des nächsten Bausteins wieder begünstigt, wenn man den so oder so anfängt. Wenn man diese Melodiebausteine denkt und nicht in Patterns denkt, dann kommt man eher an den Gospel-Chop-Sound ran als auf jeden anderen Ansatz. Also es ist im Endeffekt Musik und es sind keine Patterns. Wir machen hier nicht mathematisch irgendwie eine Schlagabfolge und bringen die auf ein hohes Tempo, sondern also die Leute, die so geile Fills gespielt haben, Das ist schon sehr intuitiv und das finde ich total romantisch dabei.
Ja, schön, voll schön. Ey, schönes Schlusswort. Vielen Dank, Vincent.
Geil, eigentlich.
War super, super interessant für mich.
Eigentlich ist das ja wirklich das perfekte Ende jetzt. Also, geil. Da ist es.
Ja. Sehr gut.
Das Flashback auf 1.
Sehen wir uns im Januar bei den Meine News Days?
Ja, safe. Also ich habe es mir schon eingetragen. Ja,
super.
Cool.
Ja, ich auch. Super, sehen wir uns da. Freue mich sehr. Dann, vielen Dank, schöne Weihnachten und dann sehen wir uns spätestens im Januar. Freue mich sehr drauf.
Das wünsche ich dir auch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir mega sehr, Spaß sehr gemacht, heute mit dir zu sprechen. Schön. Und es ist mir eine große Ehre, dein Gast zu sein. Wie toll.
Ach, wie schön. Na super. Na dann, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Hau rein, Sascha. Danke. Tschüss.
Das war Bumm, Zack. Bis zum nächsten Mal.